Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine frisch gezockt Folge für euch im Angebot. 6 Spiele, die auf Herz und Nieren gespielt worden sind. Und die bespreche ich natürlich wieder mit einem Gast. Und wer das ist und welche Spiele heute auf den Tisch kommen bzw. unter die Lupe, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Er hat beim großen Quizabend, den wir hier veranstaltet haben, hauchdünn verloren, aber nur aufgrund einer Wertungsrunde und alle anderen souverän für sich entschieden und ist deswegen der Sieger der Herzen, der heimliche Sieger und natürlich auch der langjährige Sieger eurer Ohren. Hier ist Stefan Hanf. Hallo Stefan.
Hallo, ja, so kann man es natürlich auch beschönigen.
Oder?
Ich würde eher sagen, massiv betrogen, aber ja, ich bin ja nicht nachtragend.
Von allem etwas. Sehr schön. ja, wir haben ja, das muss ich vielleicht an dieser Stelle noch freimütig gestehen, am 1. April ist ja schon eine frisch gezockt Folge erschienen, die ich mit dem Manuel Fritsch zusammen aufgenommen habe und der hat sich dankenswerterweise die Zeit genommen, mit mir eine Stunde 15 oder so gequirlten Unsinn zu reden, denn das können wir hier auflösen für all jene, die es nicht schon längst bemerkt haben. Alle Spiele, über die wir hier gesprochen haben, waren ausgedacht, frank und frei erfunden, alles gelogen. Und es war eine Folge zum 1. April, in der wir 6 fiktive Titel besprochen haben. Und ich wusste im Vorfeld nicht, welche Titel der Manuel auswählt, beziehungsweise was er sich da für einen Unsinn ausdenkt. Und er wusste auch nicht, welchen Mumpitz ich da zu verzapfen gedenke. Das haben wir also schön gemeinsam improvisiert. Und haben dann hinterher die aufgenommenen Tonspuren Stefan Feld und Michael Palm zugeschickt, die dann nochmal zu einem kurzen Statement mit dabei waren. Also auch an die beiden natürlich ein ganz großes Dankeschön. Keines dieser Spiele wird erscheinen und auch Michael Palm wird man nicht in einer Toga auf der Messe sehen. Aber es wird trotzdem eine neue Dorfromantik-Variante geben. Die spielt aber nicht im alten Rom, sondern eher im fernen Osten. Mehr dazu dann im Herbst. Ich darf noch nicht zu viel verraten, ich weiß es aber schon, aber ich habe Stillschweigen zugesagt, wollte aber jetzt mal allen Hörerinnen und Hörern hier offiziell nochmal mitteilen, es war ein Aprilscherz, April, April. Habe ich dich auch ein bisschen dran bekommen, Stefan, mit der Folge?
Naja, ich wusste schon im Vorfeld ungefähr, was da kommen wird. Also ich war jetzt nicht so ganz überrascht, muss ich sagen. Ich kann aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beruhigen. Also wenn ihr mich hört, bei mir gibt's keine Fake News. Bei mir gibt es nur echte Rezensionen zu echten Spielen, weil ich glaube, ich würde das überhaupt nicht durchhalten, ehrlich gesagt. Ich glaube, keine 2 Minuten.
Ich bin gespannt. Irgendwann werden wir auch mal eine 1. April-Folge aufnehmen. Ich habe ja jetzt schon 4 Titel auf meiner Liste oder 4 Ideen für Titel für den nächsten 1. April. Also die komischen Ideen gehen mir nicht aus, offensichtlich. Und dann schauen wir mal, mit wem ich dann zusammen die nächste 1. April-Folge aufnehmen. Und das Schöne ist, es fallen immer wieder Leute drauf rein. Also es gab Leute, die haben im Vorfeld geschrieben, ach, ich freue mich schon auf die 1. April-Folge. Die war letztes Jahr so lustig mit dem Nico Wagner zusammen. Das war Folge 63, glaube ich, oder 67, ich glaube 63. Da gab es einige, die gesagt haben, ach, ich freue mich schon, ich bin gespannt, was kommt. Und andere haben gesagt, boah, ich habe es erst nach dem 2. oder 3. Titel gecheckt, wenn überhaupt. Ich habe die Titel gegoogelt und bin nicht draufgekommen. Das hat mich natürlich dann besonders gefreut. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir ja auch mal eine Folge zusammen auf, eine 1. April-Folge.
Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, aber ja, mal gucken. Also vielleicht werde ich ja noch ein bisschen überzeugender.
Schauen wir mal. Aber heute haben wir in der Tat Spiele, die wir uns nicht ausdenken, die wirklich erschienen sind und die auf dem Markt sind. Einige davon, würde ich auch sagen, ganz heiße Spiele von der Messe, die richtig schon für Wirbel gesorgt haben und richtig besprochen worden sind, gut angekommen sind, auf der Messe zum Teil auch schnell vergriffen waren. Jetzt einige Neuheiten schon aus dem Frühjahr auch. Also wir haben wirklich einige sehr, sehr aktuelle Spiele auf dem Tisch mit, glaube ich, auch der einen oder anderen Überraschung, was die Bewertung unsererseits angeht. Und starten mal mit dem ersten Spiel, das bei Pegasus Spiele erschienen ist. Und das erste Spiel möchtest du gerne vorstellen. Ein Spiel von James und Clarissa Wilson.
Ja, sehr gerne mache ich das. Es geht nämlich um den, Everdell-Nachfolger, würde ich es mal nennen, weil es spielt nämlich in der Welt von Everdell und nennt sich jetzt Farshore. Und spielt in der kompletten Everdell-Welt, aber wir befinden uns jetzt nicht mehr in diesem Dörfchen Everdell, sondern etwas weiter außerhalb an einem Küstenort namens Farshore mit vorliegenden Inseln. Und man erkennt das eigentlich, wenn man diese Schachtel aufmacht und auch wenn man sich das Cover ansieht, sofort eine gewisse Handschrift wieder. Alle, die Everdell kennen, werden da einige Sachen auch wiedererkennen und werden sich auch so gleich so direkt so ein bisschen zu Hause fühlen. Da bin ich mir sicher. Und das werden sie auch, wenn sie sich das Spiel näher betrachten. Denn ich muss jetzt hier eigentlich gar keine große Regelerklärung abgeben. Denn ich würde mal so sagen, Pi mal Daumen, 90% der Regeln sind wirklich identisch zum Klassiker, so würde ich es mittlerweile schon nennen, Everdell, der 2018 erschienen ist. Das heißt, wir haben wieder diese Mischung aus einem, ja, zum einen aus diesem Kartenausspielen, was wir zum einen von der Hand tun können, zum anderen aus einer Auslage, die wir vor uns auf dem Spielbrett haben, und zum anderen dieser klassische Worker-Placement-Mechanismus, wo wir auf bestimmte Felder gehen, um Ressourcen zu sammeln, um Karten abzuschmeißen, Ressourcen umzutauschen, etc. und dann unser Dörfchen auszubauen in ein, ja, bis zu 3x5 Raster an Karten. Und auch hier spielen wir wieder 4 Jahreszeiten insgesamt und auch diese laufen wieder asynchron mitunter. Also sprich, der eine ist vielleicht schon im Sommer, während ein anderer noch im Frühling ist. So, da unterscheiden sich die beiden erstmal gar nicht. Gehen wir doch mal auf die Unterschiede eigentlich ein zwischen Everdell und Farshore. Zum einen, was ganz Einfaches, diese Auslage an Karten, wir haben immer jetzt wirklich unterschiedliche Karten dort liegen. Also wenn wir gleiche ziehen, werden die so aufeinander gestapelt. Das ist eine Kleinigkeit. Viel wichtiger ist, im alten Everdell gab es die Möglichkeit, Wesen auszuspielen, und zwar kostenfrei, wenn wir bestimmte Gebäude schon in unserem Dörfchen haben. Also so als Beispiel, da gab es diesen Ehemann, den konnte man umsonst spielen, wenn man seine zugehörige Hütte hatte. Das hat man jetzt so ein bisschen vereinfacht. Und zwar kann man jetzt bis zu 3x insgesamt Wesen ausspielen, wenn man Gebäude des gleichen Typs bereits in seinem Dorf hat. Dafür gibt's so schöne, wirklich massive Metallanker, die man auf das Gebäude dann drauflegt. Ja, und wie gesagt, diese Möglichkeit hat man bis zu 3x im Spiel. Dazu gibt es noch Zielkarten mit eigenen Worker-Placement-Feldern und auch hier ist ein Unterschied zum alten Everdell. Wir können nämlich diese Zielkarten und diese Worker-Placement-Felder jetzt nur noch selber benutzen und nicht mehr, ja, diesen etwas unübersichtlichen Twist, dass auch unsere Mitspieler oder Mitspielerinnen da drauf gehen können. Der größte Unterschied, und das sieht man auch gleich am Spielbrett, das sind die Segelboote, die Schiffe. Denn jeder von uns hat ein Segelboot, das so am Rand des Spielplans entlang segelt. Und dieses Segelboot hat, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das nach vorne läuft. Der übliche ist, dass man in gewissen Windrichtungen segelt. Und das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Aber es ist wirklich ganz einfach gehalten. Und zwar liegen auf dem Tableau immer 2 Merkmale an Karten aus. Zum Beispiel einzigartig und Zielkarten oder sowas in der Art. Und immer wenn man eine Karte spielt, die mit einem oder zweien von diesen Merkmalen übereinstimmen, darf unser Boot nach vorne gehen. Und das hat 2 Effekte. Zum einen gibt es Punkte. Und zum anderen kriegen wir noch sogenannte Schatztruhen, die entweder Siegpunkte am Ende darstellen oder die ein Joker sind für eine Ressource, was natürlich wahnsinnig wertvoll ist, weil jeder, der Everdell kennt, weiß, das kann schon mal richtig knapp werden mit den Ressourcen, wenn man sich da verplant. Ja, und das sind so die wichtigsten Unterschiede. Ansonsten ist es das nahezu gleiche Spielgefühl. Ich mag Everdell sehr, sehr gerne. Insofern hat mir auch Farshore wirklich, wirklich Spaß gemacht. Aber es gibt ein paar Punkte, die ich da kritisieren möchte. Vielleicht lasse ich dir jetzt erstmal einen Vortritt und du sagst mal, was du oder was dein Eindruck war von Farshore.
Ja, mein Eindruck ist tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mag Everdell auch gerne. Ich habe auch alle Erweiterungen, Belfair und Spirecrest und New Leaf und Mistwood und so. Und ich spiele die alle gerne und ich kombiniere die auch gerne zusammen und so. Also ich finde Everdell echt klasse, mir macht das großen Spaß. Und ich habe mich total auf Farshore gefreut. Und ich hatte es ja erst dir ausgeliehen und du hast gesagt, na, ich guck mir es mal an. Und dann schickst du mir abends eine WhatsApp und dann war da irgendwie so die Seite 18 fotografiert und da war die untere Hälfte der Seite 18 markiert mit, das sind die einzigen Unterschiede zu Everdell und das sind irgendwie eine Handvoll kleine Ergänzungen. So. Und dann finde ich, und dann habe ich gedacht, okay, das klingt jetzt nicht so mega. Also jetzt sind es ein paar echt nette Unterschiede, die können wir gerne gleich mal herausstellen. Aber da muss ich erstmal an die Produktpolitik oder wie man das nennt oder Firmenpolitik irgendwie sagen. Ich find's wirklich unnötig, ein Spiel herauszubringen, das ja doch fast 80 Euro kostet, was quasi 1:1 mit einem anderen Spiel übereinstimmt. Ja, es sind ein paar andere Karten drin. Ja, es gibt ein paar ergänzende Regeln, aber es rechtfertigt aus meiner Sicht nicht, dieses Spiel zu kaufen, wenn man Everdell schon hat. Es gibt ein paar kleine Veränderungen, die auch auf das Spielgefühl sich ausschlagen oder die zumindest die Zugänglichkeit des Spiels erleichtern. Du hast eben eins schon angesprochen. Bei Everdell brauchte ich immer bestimmte Gebäude und konnte dann dort bestimmte Figuren, bestimmte Kreaturen einziehen lassen. Das mochte ich immer, und gleichzeitig brauchtest du ja immer das Glück, diese Figuren und die Gebäude gleichzeitig auf der Hand zu haben und dann auch spielen zu können. Also du musstest die Gebäude bauen können von den Ressourcen. Und wenn du so ein Gebäude gebaut hast, dann haben manchmal ja die Mitspielenden auch darauf geachtet, welche Kreatur du jetzt brauchst und dir die irgendwie weggeschnappt oder so aus der offenen Auslage. Also das fand ich dann manchmal nicht ganz so leicht, und trotzdem war das ja ein schönes Element. Ich habe auch diese Deluxe-Komponenten mir irgendwann gegönnt und habe dann diese kleinen, diese Holztoken dann auf die Türchen gelegt, damit die Bewohner eingezogen sind. Und jetzt hier bei Farshore ist das erleichtert worden durch diese Anker, die ich dann auf die Gebäude drauflege. Also jetzt brauche ich nur noch eine Kreatur der gleichen Art, der gleichen Sorte sozusagen, und nicht mehr eine bestimmte. Dann ist der Zugang ein bisschen erleichtert worden. Die Boote finde ich ein sehr nettes Gimmick, ein sehr nettes Feature an der Stelle. Die Schatztruhen ist schön mit der Joker-Funktion und natürlich auch mit den Punkten am Ende. Aber alles in allem finde ich es doch wirklich problematisch, ein Spiel auf den Markt zu bringen, das zu 90% oder mehr einem bereits auf dem Markt existierenden Spiel gleicht. Es gibt einen schönen Unterschied. Bei Everdell gab es diesen unnützen Baum, den Immerbaum, der dann irgendwie immer im Weg stand und immer bloß die Sicht versperrt hat. Ein ähnliches Feature gibt es auch. Es ist genauso unnütz, aber es sieht schön aus und es versperrt etwas weniger die Sicht, nämlich der Leuchtturm. Der steht jetzt an der Spitze vor Kopf sozusagen an dieser Insel, und das sieht alles schon schön aus. Also ich meine, diese Everdell-Grafik, das ist alles niedlich. Da gibt es jetzt neue Figuren. Das sind jetzt so Seemöwen und Krabben und Biber und was. Also das ist wie immer bei Everdell alles schön, alles niedlich und so. Die Grafik unterscheidet sich ein bisschen, ist eine andere Grafikerin an der Stelle. Aber das ist schon alles schön. Das Material ist natürlich wieder sensationell. Hier sind so kleine perlmuttfarbenen Muscheln mit drin aus Plastik. Wir haben aus Gummi so Seegras, was echt toll aussieht. Wir haben so Edelsteine und wieder so Perlchen und was weiß ich was. Und dann diese Anker. Also das ist schon alles ganz schön. Aber es ist halt eben Everdell für 80 Euro. Und deswegen wäre tatsächlich meine Empfehlung an der Stelle, wenn ich Everdell schon habe, brauche ich Farshore nicht. Wenn ich Everdell nicht habe, weil es mir vielleicht zu komplex erscheint, dann ist Farshore die zugänglichere Variante dieses Spiels. Das wäre so ein Zwischenfazit von mir.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich würde insofern so ein klein bisschen widersprechen. Ich finde schon, dass man durchaus rechtfertigen kann, so ein Spiel auf den Markt zu bringen, wenn es eben an entscheidenden Stellen eine Verbesserung bringt. Aktuelles Beispiel ist ja jetzt dieses Dune Imperium Uprising, was zum Beispiel auch rauskommen soll. Ich habe es noch nicht gespielt, aber habe schon aus mehreren Quellen gehört, dass es wirklich an manchen Ecken einfach nochmal was on top setzt. So, und das müssen wir natürlich, diesen Maßstab müssen wir hier natürlich ansetzen. Und ich würde sogar sagen, dass die Sache mit den Ankern mir etwas besser gefällt, weil es etwas belohnender ist oder auch nicht mehr so fies werden kann. Auch wenn ich das auch wirklich mochte, weil ich einfach thematischer war. Ja, ich habe dieses Haus und dann zieht halt der Ehemann da ein und sonst kann da keiner rein. Das hat sich schön thematisch angefühlt und das geht jetzt hier so ein bisschen drauf, zum Vorteil eben der Ausgeglichenheit. Es gibt aber einen Aspekt, den ich für eine ganz massive Verschlechterung halte. Und das ist dieses besagte Segelboot. Dieses Segelboot, also das, ich habe ja schon gesagt, das setzt man so außen an diesen Spielplan dran. Da gibt's außen so eine kleine Punkteleiste und da wird das dann, also dann schippert das so auf dem offenen Meer entlang dieses Spielplans. Das hat mehrere Nachteile und Probleme, die es mit sich bringt. Zum einen sind diese Boote auch natürlich wunderschön gestaltet, wie der ganze Rest. Aber wenn ich die an diesen Spielplan anlege, sehe ich eigentlich gar nicht, auf welche Punktezahl die jetzt gerade zeigen. Was ich dann machen muss, ist, ich muss die um 90 Grad drehen und zum Beispiel den Bug darauf zeigen lassen. Das sieht aber einfach nicht mehr schön aus. Ja, diese Schiffe, die sind dann eigentlich nur noch so richtige Spielstandsanzeiger. Die segeln dann nicht mehr schön thematisch so übers offene Meer. Das nächste ist, dass die eben dadurch, dass die am Rand liegen, das bekommst du jedes Mal, wenn du irgendwie nach Karten greifst, wenn du nach Ressourcen greifst auf dem Spielplan. Irgendjemand bleibt immer an diesen Masten hängen, schmeißt die Boote um. Und dann können die dann auch schon mal irgendwie drei Felder weiter liegen, wo sie vorher waren. Und das kann keiner mehr nachvollziehen, wo die eigentlich gewesen sind. Vor allen Dingen, wenn wir zu dritt oder zu viert spielen. Und dann gibt es so einen richtigen Stau manchmal mit diesen Booten. Das gefällt mir gar nicht. Und für mich eigentlich der größte Kritikpunkt, in all meinen Partien hatte ich den Eindruck, man möge mich da berichtigen, falls ich da falsch liege, dass diese Schifffahrtsleiste völlig unverzichtbar ist, wenn man gewinnen will. Und das hat mehrere Gründe. Und zwar, ich sagte ja schon, man kann dort vorsegeln, wenn man bestimmte Karten mit bestimmten Merkmalen ausspielt, je nach Jahreszeit. Was natürlich dazu führt, dass man das bevorzugt tun will, aber das Spiel lenkt einen dadurch. Unheimlich. Also man hat nicht mehr diese freie Wahl und diese Überlegung, ach ja, ich könnte jetzt mal die Strategie fahren und jetzt mache ich mal ganz viele von den Karten, sondern ich muss immer gucken, was wird denn jetzt gerade massiv belohnt, mittels Schritten auf dieser Schifffahrtsleiste. Und nach diesem Motto muss ich meine Karten ausspielen, weil zum einen kriege ich Sonderpunkte, das sind immer 2 Stück pro Schritt, das ist ja nicht wenig, und ich kriege noch diese Truhen, die auch wieder Punkte sind und Gratis-Ressourcen nach Wahl. Also es ist so eine Art doppelte Belohnung, die da drin steckt. Ich habe einmal eine Partie versucht, zu spielen, indem ich wirklich bewusst auf diese Schiffe mal verzichtet habe und versucht habe, starke Kombos aufzubauen an Karten. Das hat nicht funktioniert. Ich habe es nicht geschafft, damit Schritt zu halten mit den Leuten, die auf der Schifffahrtsleiste nach vorne geprescht sind. Ja, das mag jetzt im Langzeittest vielleicht nochmal anders aussehen. Ich habe es nicht hinbekommen und ich habe es dann auch aufgegeben und bin wieder auf Schifffahrt gegangen, so wie alle anderen. Und das schränkt im Spielgefühl doch ganz, ganz stark ein, finde ich. Davon abgesehen, dass mir trotzdem Spaß gemacht hat, ja, das möchte ich nochmal betonen. Es ist ein sehr gutes Spiel. Gerade für Leute, die Everdell mögen. Aber das hat's mir verleiht und ich würde Everdell aus dem Grund auch jederzeit vorziehen.
Also, das sprichst du in ganz, ganz wesentlichen Punkten an. Also, bis 40 bekomme ich ja 2 Punkte pro Schritt. Ab 40 dann, nochmal einen Punkt pro Schritt bis 60. Und ich bin quasi gezwungen, diese Strategie mitzugehen, wenn meine Mitspielenden mit diesem Schiff nach vorne fahren. Und dadurch wird das Spiel zu einem Wettrennen und nicht mehr zu so einem kleinen Städtebauspiel. Also vorher mochte, also Städtebau, ne? Aber ich mochte vorher, dass ich in meiner kleinen Stadt dann unterschiedliche Gebäude ausspielen konnte, gucken konnte, welche agieren gut, welche Punkte bedingen sich gegenseitig, wo kriege ich Vorteile durch bestimmte Figuren, durch bestimmte Charaktere. Also es hatte viel mehr was von so einem, von so einem Städtebau. Und jetzt versuche ich wirklich nur noch dieses Wettrennen zu gewinnen, denn das ist so ein Drittel der Punkte, dieses Bootrennen bekomme. Und das ist dann schon echt massiv, was die Beeinflussung angeht. Das heißt, das Spiel fordert mich quasi dazu auf, das zu tun. Und dann frage ich mich, warum hat man das nicht einfach auch als Erweiterung mit dazu genommen? Ja klar, man braucht andere Karten. Ja klar, man kann mit den Ankern spielen. Die sind auf den ursprünglichen Karten nicht vorgesehen. Das sind natürlich gewichtige Gründe. Gleichzeitig, wenn ich mir jetzt das Produktdesign angucke, dann sehe ich, Everdell kostet halt im Handel sowas wie 50 € und Farshore hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 99 € und wird alles so um Mitte 80 € angegeben. Das kann mir keiner erklären, warum ich für das Spiel 30 oder 40 € mehr ausgeben soll. Für 99 € UVP bekomme ich einen neuen Lacerda fast schon, der kostet halt 120, okay, aber da habe ich dann halt auch was ich lange spiele und was auch im Wert erhalten bleibt, weil ein Lacerda kriege ich auch in ein paar Jahren für das gleiche Geld nahezu weg, wenn ich das verkaufen will. Und Farshore ist für mich, es wirkt irgendwie nach ein bisschen, ach, die Kuh wird noch mal ein bisschen gemolken. Das habe ich auch bei der einen oder anderen Erweiterung schon gedacht.
Ja, das geht mir genauso.
Ja,
also das ist ein ganz ungutes Gefühl, was da so ein bisschen mitschwingt.
Genau. Ne, wenn du da die ganzen Erweiterungen hast oder so, da bist du da deine 300 € los, wenn du dir die alle gekauft hast und daneben dran stellst und dann hast du nochmal ein Drittel dessen, was du für Everdell plus alle Erweiterungen ausgegeben hast, für Farshore, was eigentlich genau das gleiche ist. Das fühlt sich ein bisschen so an, als wäre da schon eine Erweiterung drin mit diesem Bootsrennen, aber eben keine, die das Spielgefühl verbessert. Das Spiel ist an sich ein gutes Spiel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber nur, weil Everdell ein gutes Spiel ist und weil sie jetzt hier ein paar Sachen nochmal anders gemacht haben. Also das Spiel ist tipptopp, da gibt's gar nichts. Aber es fühlt sich wirklich an, als wird hier eine Kuh gemolken werden, zu einem Preis, der aus meiner Sicht völlig überzogen ist. Jetzt sind alle Produktionskosten und Lieferkosten und so, das ist alles teurer geworden, die Transport, die Lagerung, das hat alles irgendwie, ist das im Preis gestiegen, keine Frage. Aber ein Spiel anzubieten für 90 €, in dem ein schöner Spielplan ist, ein Turm, ein paar Komponenten und dann eben so ein paar Plastikmuscheln und keine Ahnung was, dann sage ich, dann mach die Muscheln aus Pappe, dann mach die kleinen Perlchen oder mach irgendwie ein Board, wo ich abtragen kann, wie viel Ressourcen habe ich, das gibt's überall, Double-Layer-Board oder so, wo ich mit einem Marker abtragen kann, wie viel Ressourcen ich habe, weil viele habe ich ohnehin nicht im Laufe des Spiels. Ich habe sehr wenig Ressourcen meistens, dann brauche ich die auch nicht aus Gummi und jemand ist klar, trägt das zum Spielgefühl bei, aber es ist eben doch dafür oder dadurch sehr, sehr teuer. Und aus meiner Sicht rechtfertigt nichts, was das Spielerische angeht, diesen Preis und es rechtfertigt auch nichts, dieses Spiel, wenn ich eben Everdell mit der einen oder anderen Erweiterung vielleicht schon zu Hause habe. Und auch Everdell ohne Erweiterung ist wirklich ein prima Spiel, da brauche ich Farshore nicht noch extra. Also ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir mehr versprochen als so einen Everdell-Klon. trotzdem macht's mir Spaß, muss ich sagen. Aber wenn ich die Wahl habe, dann spiele ich das jetzt vielleicht noch zweimal oder dreimal und dann werde ich vermutlich eher Everdell mit irgendeiner schönen Erweiterung den Vorzug geben. Da habe ich ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Vielfalt. Und wahrscheinlich werden hier in den nächsten Jahren jetzt auch noch 5 Erweiterungen rausgeballert, die dann auch noch mal das machen, was vorher war. Farshore, die raue See, Farshore, der Wal am Strand, Farshore, das Müllproblem und Farshore, Seenotrettung bei Unwetter. So. Ich kenne sie schon.
Ja. Er klingt ein bisschen Zynismus durch, muss ich sagen. So ganz ansatzweise. Ja. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung von mir zur Grafik. Die Original, nenne ich es jetzt mal, Everdell-Grafiken kommen ja, ich glaube, durchgehend von Andrew Bosley, der das auch wunderschön seinerzeit illustriert hat. Wir haben jetzt jemand anderen, und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jackie Davis oder Davis. Und das ist auch ganz, ganz toll illustriert und da kann man überhaupt nichts dran meckern. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, aber das mag jetzt auch wirklich, also das ist ein ganz, ganz subjektiver Eindruck. Es wirkte auf mich so ein bisschen wie jemand, der Andrew Bosley kopieren will, was er natürlich auch tun muss, um eben diese Welt auch so darzustellen. Aber es wirkt irgendwie nicht mehr so mit Leben gefüllt, würde ich sagen. Ja, weil man natürlich gezwungen ist, das auch irgendwie weiterzuführen. Ich kenne nicht die Hintergründe, warum Andrew Bosley da jetzt nicht mehr illustriert hat. Es ist sehr schade, weil das war ein Teil des Spielgefühls auch immer in Everdell. Und ja, das haben wir jetzt halt hier an der Stelle nicht mehr. Aber trotzdem auch hier eine hohe Qualität. Das kann man auf jeden Fall nicht bestreiten.
Ja, die Grafiken, die sehen so ein bisschen aquarelliger aus, ne? Also ein bisschen verwaschener in den Rändern, ein bisschen verwaschener im Gesamteindruck und so. Und das ist auch was mir nicht so gut gefällt. Ich mag so diese klare Bildsprache und diese sehr kräftigen Farben im Original. Ich finde die dann hier auch ein bisschen zu verwaschen oder so. Das natürlich wurden die GrafikerInnen, IllustratorInnen hier gebeten, die Grafik sozusagen zu imitieren oder sich davon inspirieren zu lassen. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn du in dieser Welt bleiben willst. Aber ja, es ist eben von vorne bis hinten ein bisschen ein verwaschener Abklatsch oder eine verwaschene Kopie von Everdell. Und das macht's für mich dann eben nicht zu so einem attraktiven Gesamtprodukt und schon mal gar nicht zu dem Preis, wenngleich das Spiel an sich doch ein schönes ist.
Sehr schön. Ja, und jetzt, wo wir zu Wasser waren, gehen wir jetzt, glaube ich, in die Luft, richtig?
Mann, der Überleitung. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ja, so ist es nämlich. Wir kommen zu einem Spiel, das ich auf der Messe schon sehr neugierig beäugt habe, weil es wurde im Vorfeld schon ein bisschen gehypt, ein bisschen angekündigt und dann lasse ich mich natürlich davon ein bisschen anstecken. Es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, was auf der Messe nur auf Französisch erschienen ist, nämlich bei Scorpion Masqué oder Le Scorpion Masqué, einem französischen Verlag, dem maskierten Skorpion eben. Und dieses Spiel ist jetzt im Frühjahr beim Kosmos Verlag auf Deutsch erschienen. Und es ist ein Spiel von Luc Raymond mit den IllustratorInnen Eric Hibbeler und Adrien Rive. Ich glaube, Adrien ist wahrscheinlich auch ein Mann, also sind es Illustratoren. Eric Hibbeler, Adrien Rive. Und dieses Spiel ist ein Dice-Placement-Spiel namens Sky Team. Und ich liebe Sky Team. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Es war für mich ein absolutes Highlight schon auf der Messe. Da haben wir es schon mal angespielt. Ich habe es mir dann vom lieben Tillmann von Wiesbaden Spielt ausgeliehen, der die französische Variante hat. Und ich weiß, wir beide saßen in deiner Küche und haben dann mit Google Lens diese französische Anleitung nochmal übersetzt und haben dann uns bestimmte Elemente auf Deutsch übersetzen lassen. Ich habe es dann auf der Board Game Arena auch gespielt und jetzt endlich im Frühjahr kam es auf Deutsch und jetzt haben wir es auch ein paar Mal gespielt, auch mit den Erweiterungsmodulen, um es dann auch vernünftig besprechen zu können. Wie funktioniert's? Wir sind genau zwei Personen in diesem Spiel, nämlich ein Pilot und ein Co-Pilot. Wir haben beide einen Sichtschirm, hinter dem wir unsere Würfel würfeln und wir dürfen vor Beginn der Runde eine Strategie abstimmen, was wir vorhaben zu tun, was wohl sinnvoll sein könnte. Und diese Strategie sollten wir dann umsetzen, indem wir unsere Würfel in ein Tableau einsetzen. Und in diesem Tableau haben wir so ein schönes Triple-Layer-Board, ist es ja in Wahrheit sogar ein schönes Board, in das wir die Würfel einsetzen, um bestimmte Effekte zu bekommen, beziehungsweise bestimmte Effekte zu vermeiden. Und wir dürfen während dieser Runde aber nicht sprechen. Das ist nämlich genau das Interessante daran, dass ich einerseits eine Strategie verfolgen möchte, andererseits aber natürlich mit den gewürfelten Ergebnissen irgendwie versuchen muss, auszukommen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Wir haben verschiedene Dinge zu erledigen. Wir müssen immer darauf achten, dass wir einerseits den Flughafen, den wir anfliegen, das ist so ein Streifen, der ist dann so links eingeschoben, je nach Modul beziehungsweise je nach Flughafen ist der dann auch ja unterschiedlich schwer. Dann gibt's rechts nochmal die sogenannte Flughöhe, die ich berücksichtigen muss. Die ist also geht immer pro Runde ein bisschen nach unten, das ist der Rundenanzeiger. Und dann habe ich eben die Aufgabe, auf dem Weg zum Flughafen so kleine Flugzeuge, die sich auf diesem Streifen befinden, sind vorgegeben. Die kann ich entfernen, indem ich Würfel einsetze auf dieser Flugzeugleiste und muss eben einen Funkspruch an den Tower absetzen, um die Flugzeuge loszuwerden. Dann müssen wir gucken, dass die Fahrwerksteile und die Landeklappen grünes Licht zeigen, dass unser Flugzeug genau waagrecht ausgerichtet ist am Ende und dass wir eine Geschwindigkeit haben, die unter dem liegt, was unsere Bremsen verkraften. Und das sind sozusagen die Siegbedingungen. Und dann gibt es eben noch Zusatzmodule mit weiteren Siegbedingungen. Unser Tank ist leck, wir müssen gucken, dass wir kein Kerosin verlieren. Wir müssen bis zum Ende des Spiels einen Praktikanten ausgebildet haben. Wir müssen insgesamt mit unserem Kerosin haushalten und dergleichen mehr. Da gibt es also unterschiedliche Aufgaben. Und die brauchen wir jetzt gar nicht alle im Detail durchzugehen, aber das Spiel erfordert eben, dass wir zum Teil Würfel einer bestimmten Zahl einsetzen oder wenn wir diese Zahl nicht erreichen oder nicht erreichen können oder noch Würfel übrig haben, dann können wir die auf so ein Bonusfeld einsetzen, da können wir dann eine Tasse Kaffee kochen und dann mit dem Kaffee das Würfelergebnis nochmal um eins nach oben oder nach unten manipulieren. Wir haben bestimmte Aufgaben, die entweder der Pilot oder der Co-Pilot oder beide bis zum Spielende oder bis zum Ende jeder Runde erfüllt haben müssen und so. Und da müssen wir einfach die Würfel passend einsetzen. Und ja, SkyTeam begeistert mich aus ganz vielen Gründen außerordentlich. Zum Beispiel eben dadurch, dass wir nicht reden dürfen und in diesem Schweigen versuchen müssen, mit unseren Würfeln die richtigen Dinge zu machen und natürlich auch die Art und Weise, wohin wir den Würfel setzen und welche Würfelzahl wir einsetzen, damit unserem Gegenüber schon einen Hinweis geben, mit was er denn möglicherweise rechnen kann oder nicht. Also mal ein Beispiel. Wir müssen gucken, dass das Flugzeug eben waagerecht ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben das Ziel oben wie heißt denn das? Sind das die Landeklappen? Nee, sind es nicht. Sind einfach
nee, das ist diese Flugrichtungsanzeige. Ich weiß nicht genau den Begriff gerade.
Irgend sowas, ne?
Ja.
Und da müssen wir eben beide einen Würfel einsetzen. Wenn beide Würfel die gleiche Augenzahl zeigen, dann bleibt das Flugzeug waagerecht. Ansonsten kippt es immer in die Richtung des höheren Würfels und zwar um genauso viele Schritte, wie die Differenz beträgt. Also wenn du eine 4 einsetzt und ich eine 5, dann geht eben der Anzeiger eine Richtung oder einen Schritt in meine Richtung. Wenn du eine 4 legst und ich eine 6, geht er schon 2 Schritte in meine Richtung. Er darf aber eben maximal 3 Schritte, sonst kippt das Flugzeug und dann haben wir schon das Spiel verloren. Das heißt, wir wollen immer wieder gucken, dass wir die Würfel gut austariert haben. Oder der Co-Pilot möchte bei den Landeklappen muss er die Würfel in einer bestimmten Reihenfolge von klein nach groß versetzen. Der Pilot hat da ein bisschen mehr Freiheiten. Immer wenn wir Würfel auf die Triebwerke setzen, wird ermittelt, wie weit fliegen wir eigentlich? Bleiben wir stehen und kommen eigentlich gar nicht voran? Oder fliegen wir eben einen Schritt in der Richtung Flughafen oder 2 Schritte? Und das geht dann eben nur, wenn da keine Flugzeuge mehr sind, weil wir sonst kollidiert sind. Das heißt, wir müssen schon relativ viele Dinge im Blick behalten. Und das ist etwas, was mir unheimlich gut gefällt, weil wir können vorher absprechen, was immer wir wollen. Die Wahrheit liegt dann auf dem Tableau, nämlich gemäß dem, was wir dann gewürfelt haben, haben wir eben eine gute Chance, das, was wir besprochen haben, zu machen oder eben nicht. Und dann haben wir irgendwas Tolles besprochen. Ich würfle und merke, Mist, ich habe gar nicht die Würfel, die ich dafür brauche. Und dann fängt nämlich das Rumgeeier an und dann ist mein Gegenüber ganz schnell verwirrt, wenn ich da doch was anderes mache, als das, was wir vorher geklärt haben. Ich habe zweimal im Spiel noch die Möglichkeit, so einen nochmal Würfeln-Marker einzusetzen. Wenn ich den einsetze, kann mein Gegenüber die auch verwenden für beliebig viele Würfel. Also das ist schon relativ tricky. Die Einstiegsflughäfen sind noch recht leicht. Das wird aber hinten raus durchaus komplexer, durchaus schwieriger. Und wir haben dann eben die Möglichkeiten, Module dazu zu nehmen, wo wir Kurven fliegen müssen, wo wir Wetterbedingungen haben, die das Spiel beeinflussen. Also wo wir einfach noch ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, das Spiel uns schwerer zu machen und dadurch hat es einen wahnsinnig hohen Wiederspielreiz, weil man will in dem, was man tut, immer besser und besser werden. Und für mich ist SkyTeam, ich will gar nicht sagen, eine Überraschung, des Jahrgangs, aber ein echtes Highlight des Jahrgangs. Also ich liebe Sky Team und finde es wirklich phänomenal. So, jetzt bist du dran.
Ja, eine Überraschung ist es überhaupt nicht bei den ganzen Vorschusslorbeeren, die es schon geerntet hat, im Vorfeld der Messe oder auch dann seit der Messe. Aber es hat die Erwartungen voll und ganz erfüllt, in meinen Augen. Und das hat auch mehrere Gründe. Zum einen, du sagtest gerade, es gibt diese verschiedenen Module. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Stärke des Spiels. Weil man sich tatsächlich das Spiel so ein bisschen natürlich selber gestalten kann in der Komplexität, im Schwierigkeitsgrad. Es gibt eine hohe Abwechslung. Du hast ständig neue Kombinationen an Modulen, die wieder neue Herangehensweisen erfordern. Ein anderes Thema ist ja die thematische Umsetzung. Die finde ich überragend gut gemacht. Natürlich kann man jetzt sagen, warum sprechen denn die beiden nicht miteinander, wenn sie gerade im Landeanflug sind? Ja, das ist so ein bisschen der einzige Schwachpunkt in der Thematik. Aber ansonsten ist es für mich unheimlich gut umgesetzt. Für mich als Nicht-Piloten, muss man dazu natürlich sagen. Ich weiß nicht, wie es in der Realität ist, aber so ungefähr stelle ich mir das auch vor in der Realität. Und ich bemesse sowas immer ganz gern daran, wie ich mich während eines Spiels mit meinen Mitspielenden so unterhalte. Ja, und in diesem Fall habe ich mich ganz oft dabei ertappt, wie ich nicht sage, du, jetzt wäre es aber gut, eine hohe Zahl dahin zu setzen und hier vielleicht mal eine 2 hinzusetzen, sondern ich sage sowas wie, oh, wir müssen jetzt noch die Landeklappen ausfahren, wir sind schon fast auf dem Boden. Oder, oh, wir müssen noch mal jetzt mal eine Warteschleife fliegen, wir sind schon fast zu weit, ja, und wir sind noch relativ hoch gerade. Und in dem Moment merke ich, okay, das Thema hat mich, das hat mich bekommen und die haben es geschafft, mich da reinzuziehen in dieses, in dieses Cockpit sozusagen. Und das finde ich wirklich überragend gut. Mir macht es unheimlich Spaß. Die Spiellänge von vielleicht einer Viertelstunde, würde ich mal sagen, etwa, vielleicht die komplexeren, vielleicht mal so 20 Minuten, sehe ich auch als große Stärke an, weil so kannst du es immer wieder neu versuchen. Es ist dann nicht frustrierend, wenn du dann doch mal scheiterst. Machen wir halt einen neuen Versuch. Versuchen wir es nochmal. Finde ich ganz, ganz toll. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, auch das ist so ein Service von Cosmos, den ich sehr zu schätzen weiß. Es gibt auf der Homepage bereits jetzt schon Erweiterungsszenarien, die man sich runterladen und ausdrucken kann, was ich natürlich direkt gemacht habe. Ich habe sie noch nicht gespielt, aber ich habe sie schon bereit in der Schachtel für den Fall, dass ich da mal alles durch habe, bald. Und für mich gibt's da eine rundum Empfehlung. Ich suche gerade krampfhaft nach irgendwelchen Kritikpunkten. Vielleicht die kleinen Schalter aus Pappe, die sind so ein bisschen fitzelig, wenn die dann immer rausfallen. Aber da habe ich mir Abhilfe geschaffen. Ich habe mir am 3D-Drucker da neue Schalter gedruckt und die bleiben jetzt auch in diesem Tableau drin und ich kann die dann mit transportieren. Also das habe ich insofern behoben. Ansonsten ist das für mich ein Zweispieler-Highlight dieses Jahr, wenn nicht sogar das größte Highlight, und kann mich der Begeisterung nur anschließen.
Ist für mich sogar ein Zweispieler-Highlight der letzten Jahre. Also ich habe im letzten Jahr auch mit dem Manu zusammen eine Folge gemacht über 2-Personen-Spiele. Wir haben auch das eine oder andere ja schon mal besprochen. Aber es ist für mich wirklich ein Highlight, weil es bleibt, also selbst wenn du das Einstiegsszenario spielst mit Montreux, ist es nicht langweilig, sondern es ist immer wieder aufs Neue anspruchsvoll genug und es hängt immer sehr stark vom Würfelergebnis ab und von den taktischen Entscheidungen. Es ist vielseitig, das heißt, du kannst das Spielgefühl und auch die Schwierigkeit den Mitspielenden anpassen. Du kannst also gucken, haben wir jetzt da 2 erfahrene Spieler, wir beide werden nicht mehr das Einstiegsszenario spielen, wir beide werden uns dann immer mal noch ein Modul dazu nehmen und mal noch eine Fähigkeitskarte, die dann entsprechend angegeben ist oder so, um dann zu gucken, wie das geht. Wir werden vielleicht dann auch eher die gelben oder die roten Flughäfen ansteuern, die dann halt schwieriger sind als die grünen zum Einstieg. Aber dadurch hat das Spiel eben eine unheimliche Flexibilität in der Anpassungsfähigkeit an die Komplexität. Und das ist was ich bei Spielen grundsätzlich gerne mag. Ich mag auch gerne reine 2-Personen-Titel, die auf das Wesentliche reduziert sind. Hier ist kein Schnickschnack, hier ist kein Firlefanz. Pro Runde setzt du 4 Würfel ein und das tust du besser richtig und du hast wenig Möglichkeiten, da auszuweichen. Es ist nicht so gnadenlos, dass Fehler gar nicht verziehen werden. Du kannst die immer noch mal ausgleichen, zumindest bis zu den letzten 1-2 Runden und am Ende merkst du, das sollten wir jetzt aber tun und je frühzeitiger du deine Schäfchen im Trockenen hast durch das, was du da machst, desto leichter fällst du dann hinten raus. Aber das Spiel ist nicht gnadenlos bestrafend, aber eben anspruchsvoll und das finde ich eine schöne Mischung und Dynamik. Zu kritisieren habe ich tatsächlich ganz, ganz wenig. Also die kleinen Schalter, ja, ich muss die immer wieder neu einsetzen aus Pappe. Ich freue mich schon, du hast mir ja gesagt, wenn du mal wieder deinen 3D-Drucker anschmeißt, dann gönnst du mir mal auch ein paar kleine Schalterchen für mein Sky-Team. Auf die freue ich mich tatsächlich schon. Aber ich finde das Material super. Da ist eine Scheibe drin, so eine kleine Plexiglasscheibe, die du dann eben einsetzt, um diese um zu bestimmen, ob das Flugzeug eben waagrecht steht oder nicht. Da sind kleine zusätzliche Boards mit dabei, da sind Karten dabei, die nochmal Fähigkeiten bringen oder Eigenschaften bringen. Du hast für alles, was du in dem Spiel brauchst, irgendwie nochmal ein kleines Tableau oder so mit dabei. Das Spiel ist plastikfrei verpackt gewesen, beziehungsweise im Inneren hast du die Komponenten in Papier, in so einer Papiertüte geliefert bekommen. Also auch vom ganzen Produktdesign, vom ganzen Aufbau, von der ganzen, vom Spielgefühl, vom Wiederspielreiz ist das für mich ein ganz, ganz tolles Produkt. Und ich weiß ja, dass Zwei-Personen-Titel es immer schwer haben, auf der Spiel-des-Jahres-Liste zu landen oder auf der Empfehlungsliste zumindest. Aber da war ja auch schon mal was. Also Seven Wonders Duel hat es da ja auch drauf geschafft, meine ich, oder?
Ich überlege gerade, ob das, also das war maximal auf der Empfehlungsliste. Es gab einen Titel, der mal nominiert war, und das war Tagi seinerzeit, genau.
Ja.
Es würde mich nicht überraschen, wenn wir hier einen zweiten hätten, vielleicht dieses Jahr.
Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das auf so einer Empfehlungsliste landet. Ob es nominiert wird, naja Gott, das macht dann die Jury schon. Aber es ist wirklich unabhängig von dem, was da passiert, ein echt sensationeller Titel. Ich bin ein ganz großer Fan von Skyteam. Ich freue mich auf jede Partie. Und insofern unbedingte fette Empfehlung für dieses wunderbare Spiel, das im Kosmos Verlag erschienen ist. Und im Original bei Le Scorpion oder nur doch Le Scorpion Masqué, ein Spiel von Luc Raymond, nämlich Skyteam. Unsere Empfehlung und bei Boardgame Geek bei der Komplexität von 2,0, also es ist nicht schwer, es ist auch schnell erklärt, eine Wertung von 8,2 bei fast 5000 Bewertungen, also schon richtig hoch gestartet, um mal im Bild zu bleiben. Und ich sag mal, eine gute Schallmauer schon durchbrochen innerhalb kürzester Zeit, im Gesamtranking auf Platz 196 bei Boardgame Geek durchgestartet, bei den thematischen Spielen auf Platz 31, im Familienspielbereich auf Platz 18. Also das sind schon Bestnoten für diesen Titel und das aus meiner Sicht vollkommen zurecht.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Skyteam auch von mir eine Riesenempfehlung. Ein etwas weniger bekannt ist wohl der nächste Titel, den ich vorstelle, würde ich sagen. Es geht um eine wirklich sehr kleine Schachtel, und zwar um Odin vom Helvetik Verlag. Wenn man die Schachtel sieht, denkt man sich erstmal, Helvetik, das sieht eher nach Oink Games aus, ja, vom Schachtelformat. Nee, es ist der Helvetik Verlag. Und es war sehr lustig, eine kleine Anekdote. Ich habe das Spiel hier bei mir liegen gehabt und der liebe Stefan von den anonymen Ludoholikern, ja, er ist jemand, einer der wenigen Leute, die ein Fest für Odin ja überhaupt nicht mögen, diesen Rosenberg-Klassiker. Und ich habe dann zu ihm gesagt, wisst ihr was, wir machen es heute so, als kleinen Absacker am Ende noch eine Runde Odin. Ja. Und seine Antwort war nur, willst du mich verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Erstens, weil er es nicht leiden kann, also ein Fest für Odin. Und zweitens, naja, das große Spiel ist alles andere als ein Absacker. Umso überraschter war er, als ich dann diese kleine Schachtel rausgeholt habe. Worum geht es? Ich lasse das Thema jetzt mal außen vor, sondern beziehe mich jetzt mal nur auf das Mechanische, was wir hier vor uns haben. Wir wollen möglichst wenig Punkte machen, weil jeder Punkt ist ein Minuspunkt. Und wir haben ein kleines Kartenspiel mit insgesamt 54 Karten in 6 Farben und den Zahlen von 1 bis 9. Ja, und wir versuchen eben möglichst viele Karten loszuwerden am Ende einer Runde. Das funktioniert folgendermaßen. Der Startspieler spielt eine Karte aus in die Tischmitte und danach können wir immer gleich viele oder eine Karte mehr ausspielen. Wenn wir Karten ausspielen, müssen die entweder die gleiche Farbe haben oder die gleiche Zahl, also zum Beispiel 2 Fünfer oder 2 grüne Karten. Und wenn die unterschiedliche Zahlen haben, dann läuft das so, dass wir die dann sortieren nach der Größe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 6 und eine 4 ausspiele, dann haben wir eine 64 vor uns liegen. Das ist ganz wichtig, also keine 46. In dem Moment, wo ich Karten ausspiele, muss ich eine von denen, die bereits auf dem Tisch liegen, nehmen und wieder auf meine Hand tun. Und die restlichen kommen dann einfach weg. So, und das Ganze geht reihum. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, wenn ich dran bin, ist ganz einfach passen. Naja, das tue ich zum einen natürlich, wenn ich nicht drüber spielen kann, über das, was in der Mitte liegt. Oder vielleicht auch nicht will, weil das, was in der Mitte liegt, nicht auf meine Hand passt. Ja, dann kann es auch klug sein, da durchaus mal eher zu passen. Naja, und wenn alle reihum gepasst haben, dann wird der Tisch komplett abgeräumt und es beginnt eine neue Runde. So lange, bis einer der Spielenden keine Karten mehr auf der Hand hat. Und dann werden die Punkte ausgewertet und das machen wir dann Runde für Runde, bis jemand 15 Minuspunkte hat und dann ist das Spiel vorbei. Das waren nach meiner Erfahrung nie mehr als 3 Runden so insgesamt etwa. Ja, und damit habe ich es schon eigentlich komplett erklärt. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was hat das Ganze mit Odin zu tun? Ja, und die Frage habe ich mir auch gestellt. Der Verlag hat das ganz sympathisch eigentlich aufgegriffen, weil also sie sprechen von einem abstrakten Spiel, dem sie aber ein Thema verleihen wollten. Ich zitiere den Satz hier, stellt euch eure Karten als Wikinger im Kampf vor. Ja, also da braucht man schon eine ziemlich rege Fantasie. Andererseits, naja, also sie hätten das natürlich einfach abstrakt halten können und nur Zahlen draufdrucken, dann hätten da auch wieder alle gemosert, inklusive mir. Naja, wie kann man das denn so lieblos gestalten? Also insofern, es ist schon okay, solange man jetzt diese gewollte Immersion nicht überstrapaziert. So, ich blicke mal so in Richtung Scout zum Beispiel, ja, wo wir uns nicht im Zirkus gefühlt haben, aber es krampfhaft so ein bisschen versucht wurde, dass das Gefühl aufkommt. Ja, das ist erstmal Odin in aller Kürze. Mehr kann man dazu jetzt auch erstmal überhaupt nicht sagen. Mir hat es gut gefallen. Ich war am Anfang doch sehr zweifelnd, ob das wirklich so viel Spielspaß bereitet. Es hat mir durchaus Spaß bereitet. Und ja, Scout, ich habe es gerade schon genannt, das Spielgefühl hat sich relativ ähnlich angefühlt, oder?
Absolut. Wir haben es ja beim Tag der Brettspielkritik zunächst mal gespielt in einer Runde. Da waren zwei Spiel des Jahres Jurymitglieder dabei, wir beide und noch ein, zwei Leute. Und das war eine sehr nette Runde. Und wir haben nach der ersten Runde gemerkt, irgendwie ist das voll zäh, voll blöd, voll öde. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt nochmal in die Anleitung. Dann haben wir gemerkt, wir haben entscheidende Fehler gemacht beim Spielen und sind aber die komplette erste Partie oder die ersten beiden Partien immer mit der Anleitung in der Hand und gesagt, wie müssen wir das jetzt machen? Was soll das jetzt? Ich verstehe es gerade nicht. Und die Anleitung ist nur so ein Faltblatt. Das ist nicht viel mehr, ne? So, das ist eigentlich so ein DIN A5, bisschen größer vielleicht, großes Faltblatt. Und wir haben uns irgendwie schwer getan mit der Zugänglichkeit dieser Anleitung, denn irgendwie gab es immer so ein, zwei Elemente, wo wir gemerkt haben, na, das funktioniert doch irgendwie anders. Und da war ich schon mal so ein bisschen genervt und dachte so, ach, irgendwie so richtig rund läuft es nicht. Aber ich wollte dem Spiel eine Chance geben, weil mir das grundsätzlich mag ich ja so Kartenablegespiele ganz gerne. Und du bist ja auch der heimliche Experte für kleine Kartenspiele. Also haben wir gesagt, komm, wir nehmen uns den Titel noch ein paar Mal vor. Wir haben beide ein Exemplar dieses Spiels und ich habe es in vielen verschiedenen Runden jetzt tatsächlich mal gespielt. Und mir gefällt Odin tatsächlich ganz gut. Ich habe ein paar kleine Anmerkungen gleich. Was ich sehr gerne mag, ist so diese taktische Variante, wenn da mehrere Karten in der Mitte liegen. Also wenn du drei Karten, du darfst ja immer eine Karte mehr ausspielen, als in der Mitte liegen. Also wenn jemand zwei Karten ablegt, um eine zweistellige Zahl zu bilden, kann ich drei Karten ablegen, um das sozusagen zu erhöhen. Die nächste Person könnte vier Karten ablegen. Also ich kann das immer mit mehr als einer Karte. Eine Karte mehr kann ich immer dazufügen. Und das ist ein schönes taktisches Element, denn ich nehme ja dann eine Karte von denen, die da liegen, auf die Hand und die anderen werfe ich ab. Und dadurch kann ich natürlich auch Kartenfarben, die ich auf der Hand habe, stärken. Oder ich kann sagen, oh ja, da liegen blaue Karten in der Mitte, die will ich gerne haben oder eine davon möchte ich gerne haben und spiele dann etwas aus, um dann mir noch eine blaue Karte in meine Sammlung zu fügen. Und das sind so Elemente, die ich bei dem Spiel wirklich ganz gerne mag, mitzudenken, wann passe ich vielleicht mal. Also ich passe vielleicht auch mal strategisch, wenn ich gar nicht passen müsste, obwohl ich spielen könnte, aber die Auslage, was in der Mitte liegt, das passt mir nicht so, das gefällt mir nicht so. Also sage ich lieber, ach nee, ich passe und dann geht's weiter. Es kann nämlich gut sein, dass bis ich wieder dran bin, sich aus der Mitte schon wieder was getan hat und dann kann ich möglicherweise mit der dann neu da liegenden Auslage etwas anfangen. Also das ist ein Element, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ich habe ein paar kleine Kritikpunkte. Also das Spielgefühl ist ähnlich wie bei Scout, in der Tat. Nicht ganz so fluffig, aber trotzdem ganz schön. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Ich habe es jetzt mehrfach in größeren Runden gespielt. Also zu zweit oder zu dritt stimme ich dir zu. Da ist man in der Viertelstunde irgendwie entspannt durch und dann geht das ganz fluffig, ganz flott, ganz entspannt. Ich habe es jetzt mehrfach aber auch in Fünfer- oder Sechser-Runden gespielt und da dauert mir das Spiel entschieden zu lange, weil es wird gespielt, bis jemand 15 Siegpunkte hat. Du kannst das auch auf 10 Siegpunkte runter oder auf 20 Punkte hochsetzen. Da kannst du damit die Spieldauer ein bisschen variieren. Aber ich habe es eben auch erlebt, dass bei größeren Runden wir durchaus 5, 6 oder einmal sogar 7 Runden gespielt haben, weil dann doch immer mal jemand nur eine Karte auf der Hand hat oder 2 Karten auf der Hand hat oder so. Und dafür trägt das Spiel dann halt eben nicht, ne? Also dann habe ich halt auch vielleicht 2 Karten auf der Hand, kriege 2 Minuspunkte, super. Die anderen haben vielleicht auch 2 oder 3 Karten. Einer hat noch 5, aber das ist dann vielleicht der, der in der nächsten Runde seine Karten ablegt. Dann haben wir wieder ein paar. Also ich habe es einmal erlebt, da hat es wirklich eine Dreiviertelstunde gedauert. Und das war
ja okay.
Lang.
Das ist natürlich viel zu lang. Also ich habe es seit dem Tag der Brettspielkritik auch dann wirklich nur noch in 3er-4er-Runden gespielt, muss ich dazu sagen. Okay.
Ja, also das hat für mich dann nicht funktioniert. Dafür trägt es nicht. Aber für diese 15, 20 Minuten so zu dritt, vielleicht mal zu viert, ist das wirklich ein prima Spiel. Wenn es dann zu lange dauert, dann ist es kann man es auch auf 10 Punkte beschränken oder 10 Minuspunkte beschränken, dann geht das. Und es hat noch einen kleinen, eine kleine Sache, die ich etwas bedauere. Jetzt hat man ja dieses wunderbare Thema da drauf gesetzt. Das heißt, das sind ganz wunderbare Illustrationen drauf. Das Wikinger-Thema kommt natürlich überhaupt nicht durch. De facto lege ich Karten mit irgendeiner Zahl ab und mit irgendeiner Farbe. Und das Spiel ist bei schwierigeren Lichtverhältnissen nicht mehr so gut zu spielen. Also da gibt es dann Farben, die lassen sich, wenn es so ein bisschen dämmerig ist, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt in so einem Irish Pub, ich bin ja dienstags in meinem Irish Pub in Koblenz und da sind wir so eine 6er-Runde und da nehme ich immer so kleine Kartenspiele mit oder so kleine Spiele, die wir dann eben mal auf den Tisch bringen. Und da kannst du bestimmte Farben einfach nicht mehr so richtig gut unterscheiden, wenn die in der Mitte liegen. Jetzt wird man sagen, ja, ha, aber da sind ja Symbole drauf. Aber versuch das Spiel mal zu spielen, wenn du nicht eine Lampe direkt über dem Tisch hast, sondern wenn es ein bisschen dunkler ist oder ein bisschen dämmeriger, dann verschwimmen die Farben. Und diese Symbole kann ich, wenn es ein bisschen dämmeriger ist, also im Irish Pub konnte ich diese Symbole nicht mehr erkennen. Die sind winzig klein. Und da frage ich mich, warum macht man nicht ein großes, fettes Symbol in die Mitte oben zwischen diese beiden Zahlen? Das sind 2 Zahlen, rechts und links der Karte, an der Oberseite, super für Rechts- und Linkshänder, prima gelöst, haben sie gelernt, aus dem, was bei Scout kritisiert wurde. Aber warum nicht einfach diese, das sind so Runensymbole, warum nicht diese Rune einfach dick und fett oben in die Mitte? Da ist ein Weißraum, da hätten die wunderbar reingepasst oder meinetwegen einfach auf die Karte drauf, statt dieser Grafiken. Ja, die sehen ganz hübsch aus, diese Wikinger, die guckt sich aber in Wahrheit genau niemand an. Also wirklich genau niemand. Und das sind so meine beiden kleinen Kritikpunkte. Ansonsten spiele ich Odin tatsächlich ganz gerne. Ich habe es jetzt wirklich oft gespielt, immer mal wieder mit dabei gehabt in den Runden. Beste Spieleranzahl aus meiner Sicht ist 3 oder 4. Da macht es echt Spaß, da geht es auch erstaunlich schnell. Da spielt sich das fluffig. Bei mehr als 3 oder 4 würde ich es nicht empfehlen. Also mit 5, 6 Leuten brauche ich das Spiel nicht mehr spielen. Das dauert mir dann doch durchaus zu lang dafür. Oder kann, nicht zwingend, aber kann zu lange dauern.
Ja, wo wir gerade beim Kartendesign sind, ich verstehe es halt nicht, warum man nicht auch in alle 4 Ecken diese Zahlen und diese Symbole gedruckt hat. Du hast dann wieder dieses Problem, du nimmst die Karten auf, da sind ein paar falsch rumgedreht und du fängst wieder an, die, ich glaube, 9 Handkarten sind es insgesamt, da wieder teilweise rumzudrehen. Sowas nervt mich immer und da ist Odin auch nicht allein auf weiter Flur mit diesem Problem. Das haben viele Verlage irgendwie immer noch nicht verstanden, dass es mit so einfachen Mitteln einfach noch ein bisschen Komfort mitgeliefert wird. Aber auch sonst würde ich dir da zustimmen. Odin macht durchaus Spaß. Es muss aufgrund ja der Mechanik und des Spielgefühls diesen Vergleich mit Scout ein bisschen standhalten. Und da schneidet es dann doch eine ganze Ecke schwächer ab, finde ich. Trotzdem, ich bin bei Odin gern dabei. Und es wird trotzdem den für mich doch sehr weit oben liegenden Platz von Scout in meiner All-Time-Kartenspielliste nicht gefährden können.
Sagt Stefan Hanf, Experte, ja. Kleine Kartenspiele. gleichzeitig, ich bin immer wieder überrascht und positiv überrascht, was man rausholen kann aus verschiedenfarbigen Karten mit den Werten von 1 bis X. Ne?
Da das kann ist man verrückt, oder? Ich finde das auch irre, was da noch so für Ideen trotzdem aufkommen. Also
ja, und da sind ja in diesem Jahr noch von Friedemann Friese For the Win, also FTW, erschienen oder passt nicht, macht aber nix oder so. Also sind wirklich prima Spiele erschienen, die alle nur daraus bestehen, dass auf bunten Karten Zahlen aufgedruckt sind und da einfach mit unterschiedlichen Regeln zu arbeiten, finde ich prima und da finde ich, reiht sich Odin wirklich ein in eine Reihe kleine Kartenspiele, die immer gerne mal auf den Tisch kommen bei mir. Ja. Ein Spiel von Johann Go, Hope as Huang, Gary Kim, Artist Crocotame oder Crocotame, wahrscheinlich ein Designstudio oder ein Künstlername.
Ja, habe ich auch noch nie gehört.
Schon Artist, sagt Board Game Geek. Also bitte offensichtlich ein Künstlername oder Künstlerinnenname, ich weiß es gar nicht. Ja, durchaus schönes kleines Kartenspiel, was jetzt bei Helvetik erschienen ist.
Und großes Lob an das Schachtelformat. Das passt nämlich irgendwo in jedes Regal nochmal mit rein. Sowas mag ich immer sehr gerne. Da wird kein Platz verschwendet.
Kleine Schachtel, starker Inhalt wäre eine gute Überleitung, denn das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß ja nie, was man bekommt. Aus welchem Film?
Ja, Forrest Gump.
Jetzt hat er sich für die nächste Quizfolge.
Oder ich wollte gerade fragen, sind wir wieder im Quiz? Ich habe es nicht gemerkt.
Ja, wir sind wieder im Quiz. Forrest Gump hat dieses Spiel entwickelt. Nein, das Spiel wurde nicht von Forrest Gump entwickelt, sondern es ist ein delikates Zockerspiel von Séjolène und Jean-Paul Monet. Und zwar Chocolates. Chocolates ist bei Piatnik erschienen. Und wir haben ein Spiel, bei dem wir eine verdeckte Auslage haben, in der verschiedene Pralinensorten ausgelegt sind und in einem 4x4 Raster eben verschiedene Pralinensorten, also Farben und verschiedene Formen ausgelegt sind. Und diese Pralinensorten kennen wir nicht, weil sie eben verdeckt sind. Wir müssen aber auf sie wetten oder eine Vermutung abgeben. Dazu haben wir offen ausliegende Wertungskarten oder Tippkarten sind es vielmehr. Und wenn wir dran sind, dann haben wir genau zwei Aktionen. Eine davon verpflichtend, eine davon optional. Die erste Aktion, die optionale, ist, wir nehmen eine dieser Tippkarten vom Stapel. Die zweite Aktion ist dann, wir decken eine Praline auf. Wir haben 16 Pralinen ausliegen und wir haben noch eine Reihe abseits dieses Rasters liegen mit 5 verdeckten Pralinen. Und auf diesen Tippkarten sind jetzt so Wertungsbedingungen angegeben. Also ich habe eine bestimmte Anzahl einer bestimmten Sorte in den Ecken des Spiels oder ich habe eine bestimmte Farbe in den Ecken des Spiels oder in der Mitte oder ich habe in der einen Hälfte des Rasters mehr Pralinen einer Sorte als in der anderen Hälfte oder ich habe exakt gleich viele Pralinen dieser Sorte wie jener Sorte. Also ganz übliche Wertungsbedingungen. Ich habe im mittleren Raster eine bestimmte Praline liegen. Ich habe bestimmte Sorten nicht irgendwo liegen. So. Und wenn ich diese Tippkarte nehme, dann kann ich die entweder auf die eine Seite drehen, nämlich die, die sagt, diese Bedingung ist am Spielende erfüllt, wenn alle Pralinen aufgedeckt sind. Oder ich kann sie auf die Rückseite drehen und die sagt mir dann, diese Wertung ist bis am Spielende nicht erfüllt. Und je nachdem, was dann eintritt, bekomme ich eben Punkte. Die Summe der Punkte von Vorder- und Rückseite ist immer 10. Dadurch weiß ich also auch, welche Punkte auf der Rückseite angegeben sind. Das ist ganz clever gelöst. Und immer wenn eine Tippkarte genommen wird, wird auf die verbliebenen Tippkarten noch ein kleines Plättchen gelegt mit einem köstlichen Nougat. Die ist dann auch ein Siegpunkt wert. Das heißt, wenn sich jemand diese Tippkarte dann zu einem späteren Zeitpunkt nimmt, bekommt er eben noch Punkte mit dazu. Sobald im Spiel zu zweit oder dritt jemand die vierte Tippkarte nimmt oder im Spiel zu viert die dritte Tippkarte nimmt, ist das Spiel vorbei, dann sind alle anderen noch genau einmal an der Reihe. Alternativ endet das Spiel sofort, sobald alle 16 Pralinen im Raster aufgedeckt sind. So, und dann wird gewertet, habe ich richtig getippt oder nicht. Für die richtigen Tipps bekomme ich Pluspunkte, für die falschen Tipps bekomme ich die entsprechenden Punkte auf der Tippkarte abgezogen. Und dann gibt's noch einen Punkt für diesen Nougatwürfel. Und das war's auch schon. So. Das Spiel ist vom Spielgefühl so ein bisschen wie eine Tüte Chips, wo ich ja auch eine Auslage zusammenstelle bei einer Tüte Chips, indem ich eben Chips aus der Tüte ziehe und dann Wertungskarten aus der Hand spiele und mich entscheide, welche ich behalte oder nicht. Der Nico Wagner hat so ein bisschen mit Geh aufs Ganze verglichen, worauf zocke ich nicht. Das fand ich einen ganz schönen Vergleich bei einer Tüte Chips. Hier ist es ein bisschen sortierter. Ich muss nicht aus einer Tüte ziehen, die liegen da schon. Ich habe auch die Entscheidung, welche Plättchen möchte ich aufdecken oder nicht, weil ich sehe ja, zum Beispiel deine Tippkarte und wenn du vermutest, dass bestimmte Pralinen in einer Ecke liegen oder nicht, kann ich mich dafür entscheiden, eine bestimmte Karte aufzudecken oder das eben bleiben zu lassen. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Taktik und ein bisschen weniger Glück, weil ich eben gucken kann, welche Karten da vorne ausliegen und möchte ich dir für diese ausliegenden Karten eben entsprechend Hinweise geben oder vielleicht auch nicht. Ich kann ja auch Karten oder Plättchen aufdecken, aus dieser Linie, aus dieser Reihe mit 5 Karten, die eben außen liegen. Dadurch kann ich auch Informationen und Rückschlüsse ziehen, aber bekomme die eben nicht sofort für das Raster, diese Informationen. Also dadurch habe ich so ein bisschen ein taktisches Element mit dabei und kann ein bisschen zocken und kann natürlich auch zocken, indem ich versuche, möglichst frühzeitig mir bestimmte Tippkarten zu sichern, in der Hoffnung, dass das eine oder andere passiert, denn am Ende werden eh alle Pralinen aufgedeckt Und wenn ich dann vielleicht einfach schneller mehr Tippkarten habe als du und damit eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Tipps aufgehen und du vielleicht einfach weniger Tippkarten hast, dann endet das Spiel früher und mit ein bisschen Glück habe ich dann trotzdem gewonnen. Dann wird es aber sehr glückslastig. Ich habe das ein paar Mal probiert, einfach immer eine Tippkarte zu nehmen und sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Damit bin ich meistens auf die Nase gefallen mit diesem Versuch. Ein bisschen deduzieren, ein bisschen kombinieren und ein bisschen Wahrscheinlichkeitsgefühl oder Berechnung braucht es dann eben schon, weil diese Pralinen-Sorten, die sind unterschiedlich oft verteilt von 1 bis 6 Mal. Die Formen der Pralinen sind gleich oft verteilt und dadurch habe ich natürlich unterschiedliche Abhängigkeiten. Was mir richtig gut gefällt an dem Spiel, ist das Produktdesign. Ich finde, es grafisch sieht das sensationell aus. Ich finde, die sehen total delikat aus, diese Pralinen. Das macht richtig Freude, da reinzugucken. Die Anleitung ist super, weil das Spiel ist relativ leicht zu erklären, sehr schnell gemacht. Illustration und Layout des Spiels ist von Lars Besten. Also das finde ich wirklich ein sehr überzeugendes Spiel von Piatnik und es freut mich ein bisschen, weil ich bei den letzten, an den letzten Piatnik-Spielen ja wenig Gutes gelassen habe. Wir haben das eine oder andere ja hier schon besprochen, da dachte ich schon, oje, oje, was kommt denn da alles? Tea Time, Crime und was hat man noch von Piatnik, was uns so gar nicht gefallen hat?
Das Raccoon Tycoon, glaube ich. Raccoon, ja, genau. Das hatten wir, genau.
Und jetzt habe ich bei Chocolates richtig Freude. Ich spiele das immer wieder gern. Mir macht das richtig Spaß. Und ja, das kommt bei mir gerade sehr oft auf den Tisch und hat bisher tatsächlich allen Gruppen, mit denen ich das gespielt habe, auch ganz gut gefallen. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Chocolates?
Meine sind in der Tat etwas anders. Ich habe eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Der Vergleich, wir haben jetzt wieder einen Vergleich mit einem anderen Spiel, aber der lässt sich nicht vermeiden, mit der Tüte Chips vom Hochverlag. Meine Erfahrung war, dass diejenigen, die die Tüte Chips besonders gerne mochten, mit Chocolates gar nicht so viel anfangen konnten. Aber auch genau umgekehrt. Ich kenne auch mehrere Leute, die die Tüte Chips furchtbar finden und mit Chocolates aber wirklich warm geworden sind auch. Ja, ich habe natürlich meine Gedanken gemacht, woran das jetzt liegen könnte. Ich glaube, es liegt daran, dass die Tüte Chips dann wirklich ein richtiges, reines Zockerspiel ist. Also du kommst nicht drum rum. Du musst dort auf Risiko gehen und du musst zocken und du musst irgendwelche Wetten eingehen. Bei Chocolates kannst du das theoretisch vermeiden. Also da ist es eher so eine Timing-Frage. Du kannst versuchen, noch so ein bisschen diese Wertungskarten, also dieses Nehmen dieser Wertungskarten herauszuzögern und auf diese Weise ja natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten irgendwie zu erhöhen, dass gewisse Wetten auch dann eintreffen, die du eingehen musst. Du kannst theoretisch sogar auf die Spitze treiben, wenn deine Spielgruppe das mitmacht und nur noch auf sichere Wetten gehen, weil die Informationen schon so weit offen liegen. Und das ist nach meiner Erfahrung auch so ein bisschen der Schwachpunkt, weil wenn du eine Spielegruppe hast, die dieses Zocken einfach nicht macht, ja, und das hatte ich durchaus mal, dann wird das eigentlich zu einem relativ drögen Spiel, weil eigentlich alle nur noch warten, bis irgendwas nahezu sicher erfüllt ist, sich dann die Karten nehmen, ja, und dann irgendwann dieses Raster halt offen ist, natürlich auch. Und dann wird es doch relativ belanglos, weil ja, mein Gott, ich nehme mir halt die Karten, die am besten passen, und das hat mit dem Spielen dann nicht mehr viel zu tun an der Stelle. Wenn du aber eine Gruppe hast, die auch sich auf dieses Wetten, auf dieses Zocken und auf dieses Risiko einlassen, dann hast du da auch wirklich Spaß mit. Und dann kann ich das deine Eindrücke auch bestätigen. Und dann hat es mir auch durchaus Spaß gemacht.
Ja, also genau der, das ist genau der Kritikpunkt, den ich noch anbringen wollte, dass manchmal einfach völlig offensichtlich ist, jetzt ist die Karte erfüllt, wenn ich mir die jetzt nehme, kriege ich 8 Punkte. Dann ist natürlich schade. Also dieses Element ist manchmal da. Ganz so oft habe ich es gar nicht erlebt. Also es kommt aber vor. Ne? Es ist also durchaus etwas, was diesem Spiel inhärent ist. Dadurch, dass aber eine Partie nur 15 Minuten dauert, kann man dann nochmal sagen, komm, jetzt mischen wir nochmal und dann machen wir halt nochmal eine Partie, weil du jetzt irgendwie spät dran bist und dann eben entsprechend viele Punkte bekommst. Dadurch zu verlieren ist natürlich immer ein bisschen bedauerlich, aber man kann das ja auch ausheben, indem man eben frühzeitig die Karten nimmt und dann zwingt man halt die anderen ein bisschen mitzuzocken. Also diese Taktik kann ich meiner Gruppe ja dann schon ein bisschen aufdrücken, wenn die sehen, da nimmt sich einfach jede Runde eine Karte, aber dann wird es natürlich zum reinen Glücksfall, ob ich gewinne oder nicht oder ob ich Punkte sammle oder nicht. Und ich mag aber diesen Korridor hier ganz gerne. Bei der Tüte Chips, das ist ja sehr streamlined, also streamlinig, wie heißt das? Also
gestreamlined. Gestreamlined. Obwohl das ja auch kein richtiges deutsches Wort ist, aber gut.
Ja, also auf jeden Fall geradliniger, um mal ein deutsches Wort zu verwenden. Weil jede Runde klar definiert ist, wer zieht wie viele Chips aus der Tüte und wer legt wie viele Karten von der Hand ab. Da habe ich also Entscheidungen und muss ein bisschen zocken, weil ich eben nicht weiß, was kommt und mich einfach von Karten verabschieden muss. Hier ist es jetzt umgedreht, hier entscheide ich selber, will ich eine Karte nehmen oder nicht und welche decke ich um. Es ist aber dadurch, finde ich, es hat eine schöne taktische Variante, es hat einen schönen Zockermechanismus und ich finde es einfach grafisch der Hammer, es sieht richtig schön aus. Mir gefällt es gut und das werde ich sicherlich auch noch einige Male spielen. Ja. Das war Chocolates.
Ja.
Will man nicht dazu zu sagen, ne?
Nö.
Würde ich vermuten. Dann kommen wir doch jetzt mal zu einem etwas größeren Titel und zwar zu einem Eurogame, das wir nicht in allen Regeldetails euch näher bringen wollen, aber
auf keinen Fall.
Vom Spielgefühl, da haben wir doch einiges und ja, so ein paar Pralinen, wenn man im Unterzucker ist, tragen ja auch sehr zur Wiederbelebung bei, nicht wahr?
Ja, der war jetzt sehr, sehr, sehr künstlich, der Übergang. Aber ich gehe mal jetzt nicht in der Nähe drauf ein, um dir die Peinlichkeit zu ersparen. Ich erkläre mal, worum es geht, nämlich um den Titel Revive von Pegasus. Und wir haben die Aussprache vorher jetzt schon geübt ein bisschen, weil wir nicht 100% sicher waren, wie jetzt eigentlich die tatsächliche englische Aussprache ist. Worum geht es? Naja, also das ist ein Titel, der ja 2022 schon auf der Messe erschienen ist, im Englischen bei Aporta Games. Und da habe ich auch schon die Finger dran bekommen über Umwege und konnte es da schon so ein bisschen testen. Jetzt ist es letzten Sommer auf Deutsch erschienen, es ist also sozusagen eine Messenneuheit 2023 im Deutschen. Und hat auch für einige Schlagzeilen gesorgt, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Die Welt war am Abgrund. Sie wurde von einem, ja, von einer Kältewelle überzogen. Ich glaube, ich bin gerade wirklich überfragt. Ich glaube, es ging auch so ein bisschen um Klimawandel. 5000 Jahre nach dem Untergang der Menschheit auf jeden Fall taut jetzt die Erde wieder auf. Und die Menschen kommen aus ihren Höhlen und wollen das Land wieder neu bevölkern und entdecken. Ja, und das ist das Thema. Wir haben auf unserem Tisch einen großen Spielplan mit unentdeckten Ländern. Das sind eigentlich einfach nur Plättchen, die eben noch auf der Rückseite sind, die wir dann nach und nach aufdecken können und entdecken können. Gleichzeitig hat jeder Spieler so eine Art, ja, so ein Maschinentableau vor sich. Das ist so ein richtig schönes, fettes Double-Layer-Board mit vielen, vielen kleinen Slots. Und das ist auch so der Kern des Spiels. Denn wir können auf diesem Board, ja, diverse Aktionen durchführen. Obwohl es eigentlich nur 5 an der Zahl sind, die es insgesamt gibt. Gleichzeitig haben wir auch noch eine Art kleinen Deckbilder, den wir dabei spielen. Es gibt nämlich Aktionskarten, die wir gleichzeitig noch in unserer Auslage haben, die wir anwenden können. Und so ist wenig überraschend eine mögliche Aktion, eben so eine Aktionskarte auszuführen. Und die schieben wir dann unter unser Board in so kleine Aktionsslots rein und können dann aussuchen, ob wir die obere oder die untere Hälfte aktivieren. Und ansonsten sind die weiteren Aktionen größtenteils darauf beschränkt, dass wir eben diese Plättchen auf dem Spielplan irgendwie erstmal aufdecken, dann Gebäude darauf bauen gegebenenfalls oder auch verlassene Städte mit unseren kleinen Männchen wieder bevölkern. Ja, und das hat dann verschiedenste Auswirkungen, auf die ich jetzt gar nicht so genau eingehen möchte. Wichtig ist, dass es Ressourcen in diesem Land gibt, die wir quasi aktivieren, wenn wir Gebäude daneben bauen. Denn diese Ressourcen bewirken, dass wir auf unserem Haupttableau, was jeder vor sich hat, auf 3, ja, so, das nennt sich, glaube ich, Maschinentracks vorangehen können. Das sind kleine Einbuchtungen, die so rund um die Mitte des Tableaus sich winden und auch ineinander so ein bisschen verschlungen sind. Und immer wenn wir bestimmte Punkte mit diesen kleinen Holzsteinchen erreichen, schalten wir wieder neue Maschinenteile frei. Und das sind quasi freie Aktionen, die wir dann auch noch zusätzlich nutzen können. Also man merkt schon an meiner Beschreibung, es gibt hier durchaus auch lange, lange Kettenzüge, die wir auslösen können. Und das ist eigentlich so der Kern des Spiels. Es gibt für jeden nämlich so eine kleine Aktionskarte, wo diese 5 Aktionen draufgedruckt sind. Und dazu gibt es 2 Aktionssteine. Und die bekommt man in die Hand gedrückt als aktiver Spieler. Und in der Anleitung steht explizit drin, nehmt diese Aktionssteine und markiert euch eure Aktion. Und naja, und beim Erklären oder auch bei den ersten Spielen habe ich noch gedacht, naja, oder bei den ersten Runden besser gesagt, wozu brauche ich das denn? Also ich sehe das doch, was ich mache. Ja, das wird ja nicht so schwer, sich das merken zu können. Das ist verdammt schwer in der Praxis, weil du so viele Kettenzüge, so viele Nebenaktionen auslösen kannst, dass du irgendwann auch wirklich den Überblick verlierst, wo du jetzt eigentlich gerade dabei bist. Insofern ist dieser Mechanismus mit diesen kleinen Aktionssteinchen wirklich Gold wert. Und ich drücke die jedem in die Hand und sage ihm, mach das unbedingt. Ja, du wirst sonst komplett durcheinander kommen, was du eigentlich gerade machst. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Wir wollen Artefakte sammeln, denn die lösen Spielendewertungen aus. Die liegen oben auf unserem Tableau aus. Es gibt von drei verschiedenen Farben eine bestimmte Anzahl von Artefakten. Und die lösen auch bei jedem Spieler unterschiedliche Wertungen aus. Und wir wollen natürlich die sammeln, die für uns die besten Wertungen auslösen. Und wir nehmen auf die Weise natürlich den anderen Spielern auch die Artefakte und die Endwertungen weg. Und das Spiel endet, wenn diese Artefakte dann komplett aufgebraucht wurden. Und das geht auch dann sehr abrupt. Ich glaube, dann ist jeder noch einmal dran und das war's. Und dann werden die Punkte ausgewertet. So, und das war jetzt wirklich nur mal an der Oberfläche gekratzt, worum es da eigentlich geht. Ja, es ist, wie gesagt, ein Kettenzug-Festival und das spricht mich ja wahnsinnig an. Und Revive ist für mich, wir hatten ja eben mal so dieses Kennerspiel-Highlight des letzten Jahres und Revive ist für mich das Expertenspiel-Highlight oder eines der Expertenspiel-Highlights des letzten Jahres. Und ich könnte es immer und immer wieder spielen und es hat mehrere Gründe und du wirst uns jetzt bestimmt ein paar davon nennen. Einen möchte ich vorwegnehmen, es gibt nämlich noch verschiedene Völker, die wir nutzen können mit verschiedenen Sonderfähigkeiten, also wie man es auch aus Terra Mystica zum Beispiel kennt. Das heißt, auch da ist eine große Abwechslung und das macht wahnsinnig Spaß, die zu erforschen. Und ich habe jetzt fast alle durch und ich glaube bei dir, wie weit bist du schon?
Also ich bin noch nicht alle, ich bin noch lange nicht alle Völker durch, aber ich gebe dir in dem, was du sagst, vollkommen recht. Fand's lustig, dass du gerade sagtest, an der Oberfläche gekratzt, hihi.
Ja, das war gar nicht beabsichtigt, aber ja, sehr passend.
War sehr lustig. nein, Revive drückt bei mir ganz viele Knöpfe. Ich liebe das Spiel, ich find's großartig, weil es so ganz viele Dinge vereint, die mir einfach Freude machen. Und für mich ist es auch ein absolutes Highlight im Jahrgang, ist bei Aporta Games erschienen, im Deutschen bei Pegasus. Und in diesem gehobenen Kenner, leichten Expertenspielbereich ist es für mich ein absolutes Highlight. Ich habe verschiedene Völker mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Dadurch habe ich eine Asymmetrie. Asymmetrie finde ich super, weil da habe ich was zu entdecken. Ich habe in jedem Volk eine Tag- und eine Nachtseite mit unterschiedlichen Effekten. Die Tagseite macht das Spielen des Volkes etwas leichter, die Nachtseite macht es etwas schwerer und man kann die ganz prima miteinander kombinieren. Ich kann in einer Welt etwas entdecken, finde ich super. Ich kann in dieser Welt Dinge bauen und die von meinem Spielertableau runternehmen, finde ich super. Ich habe einen Forschungstrack, auf dem ich Dinge entwickeln kann, finde ich super. Ich habe unterschiedliche Spielendebedingungen, also beziehungsweise Punkte am Ende, die geheim sind, finde ich ganz prima. Ich habe diese Kettenzüge, die ich machen kann und ich habe auch am Anfang gedacht, hey, komm, hier zwei Aktionen, das kann ich mir schon merken, was ich jetzt hier tue. Und wenn du dann aber sagst, na, jetzt mache ich die Aktion, dann baue ich das, dann kriege ich dadurch, entdecke ich Folgendes, dann kriege ich noch eine Karte, mit der Karte mache ich so, dann habe ich irgendwann den Überblick verloren, ob das jetzt Teil meiner Aktion war oder ob das einfach ein Ergebnis aus dieser Aktion war. Ich kann mir Fähigkeiten freischalten. Ich kann mir im Laufe des Spiels in den Ecken der Landkarte kann ich auch noch Wertungen freischalten, die vielleicht gar nicht alle bekommen, die aber nochmal am Ende dafür sorgen, dass ich eben zusätzliche Punkte bekomme. In jeder Runde bekomme ich noch einen kleinen Bonuseffekt. Ich habe Multi-Use-Karten, also ich kann die auf die eine oder andere Weise einsetzen, in so kleinen Slots, in denen ich dann eben meine Karten spielen kann. Die Spielzüge dauern unterschiedlich lang. Es kann durchaus sein, dass du mit deinem Spielzug schon durch bist, ich aber schon den nächsten mache, so, ne? Dass du vielleicht schon im Winterschlaf bist, also überwinterst und dann sozusagen einen Zug aussetzt, um alles zu resetten, ich aber nochmal eine Runde weitermache. Also auch das Austarieren, wie lange mache ich eigentlich meine Züge und wann muss ich in die nächste Runde wieder gehen? Wann muss ich passen? Wann muss ich nach dem Passen irgendwann in diese Überwinterung gehen? Ich habe eine Funktion, wo ich deine Karten nutzen kann, um dir damit einen Slot wieder freizuschalten, in den du eine Karte gesteckt hast. Gleichzeitig kann ich aber dann den Effekt nutzen, beziehungsweise die Ressourcen bekommen. Also es sind so viele schöne Elemente dabei und dieses Spiel ist für mich ein einziges Dopamin-Festival. Also du sitzt am Spieltisch, triffst immer interessante Entscheidungen. Jede einzelne Aktion, die du machst irgendwie Spaß, also mir zumindest. Jede Aktion ist irgendwie cool und geil und ist sinnvoll und bringt dir was. Und dann ist es nur noch eine Frage der Entscheidung, welche ist jetzt am coolsten, am geilsten und bringt dir am meisten. Und das herauszufinden. Und wenn du das dann tust und dann viele Kettenzüge auslöst, dann hast du wirklich Dopamin und denkst, oh ja, cool, und das kann ich noch machen und das noch und ah, und guck mal und so. Und dann dauert so ein Zug auch ein bisschen. Deswegen finde ich Revive mit vier Leuten, da hast du halt echt auch Wartezeit und Downtime. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber zu zweit ist das ein ganz prima Spiel. Zu dritt auch für mich auch ein absolutes Highlight des Jahrgangs. Also des deutschen Jahrgangs. Wie gesagt, das Englische ist ja schon 2 Jahre alt. Ich finde es wirklich sensationell und hab da richtig Freude dran. Also Revive macht mir unfassbar viel Spaß, weil ich eben so viele coole Entscheidungen treffen kann und weil ich dadurch eben so viele schöne Ergebnisse habe und Kettenzüge auslöse, finde ich ein ganz prima Titel. Ein super Spiel, wie gesagt, bei Aporta erschienen von Christian Amundsen Ösby, Helge Meissner, Anna Wermlund und Eilif Svensson. Grafik von Germund Mörkved Bohne, Martin Mottet und Dan Roth. Also ein großartiger Expertentitel oder sehr gehobenes Kennerspiel, könnte man sagen.
Vielleicht noch ergänzend dazu, genau diese Belohnung in jedem Zug, die machen wirklich diesen großen Reiz aus. Und selbst der Moment, in dem du überwinterst, der ja eigentlich immer so der am wenigsten reizvolle normalerweise ist, ja, du resettest deine ganzen Karten, du resettest deine ganzen Maschinen, also alles wird so quasi wieder auf Null gesetzt. Selbst da bekommst du ja über diesen Track, auf den du dann vorgehst, nochmal eine relativ starke Belohnung. Auch da kriegst du wieder was Tolles. Zusätzlich hast du die ganzen coolen Karten wieder vor dir und kannst die alle nochmal irgendwie auf irgendeine Weise nutzen. Und selbst das fühlt sich gut an. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wird's dadurch nicht irgendwie ein bisschen belanglos, wenn du immer was kriegst, egal was du da tust. Nee, das ist eben nicht so, weil du trotzdem schauen musst, dass du eben genau die Sachen bekommst, die du auch wirklich vernünftig weiter benutzen kannst. Ich kann jetzt einfach zufällig random irgendwelche Aktionen machen, da werde ich aber nicht ans Ziel kommen. Da werde ich nicht meine Ziele, die ich habe, verfolgen können vernünftig. Und diese Ziele habe ich ja vorgegeben durch diese Artefaktkarten. Ich weiß ja, wofür ich am Ende nochmal Sonderpunkte kriege. Und das sind mitunter auch nicht wenig, wenn ich das geschickt mache. Und insofern, auch da ist trotzdem eine gewisse Planung dabei. Und da hat Revive doch wirklich ein Gleichgewicht geschaffen, wie ich es in einem Expertenspiel bisher selten gesehen habe. Also dieses Spielgefühl sehr belohnt zu halten und gleichzeitig nicht belanglos zu sein. Und das macht es für mich so besonders.
Ja, und was total Spaß macht, ist dieses Tableau, das du vor dir hast, dieses Persönliche, auf dem du dann wie so eine Maschine hast mit so verschlungenen Faden, wo du deine Marker vorsetzen kannst und dann immer wieder neue Fähigkeiten und Eigenschaften freischaltest, die du dann als Sofortaktion mit so Blitzen wieder nutzen kannst. Also du hast einfach so viele schöne Möglichkeiten, auch zu entscheiden, mit welchen Markern auf dem Track, es sind so 3 Tracks ja in Wahrheit, ne? Mit welchem Marker gehe ich da nach vorne, und wenn ich dann an bestimmten Positionen von 2 dieser Tracks bin, bekomme ich da nochmal was Zusätzliches freigeschaltet oder Punkte am Ende oder so. Also ich komme eigentlich immer weiter voran, ich erlebe immer mehr meinen Fortschritt, meine Weiterentwicklung, und ich sehe auch immer, wie dieses Land immer stärker kultiviert wird, weil diese Eisschichten werden abgetragen, darunter sind dann Landschaften und die bringen mir Punkte, wenn ich dann da dran baue und wenn ich dann meine Männchen da ausschicke und so. Das heißt, ich sehe auch immer weiter, wie etwas wächst, wie etwas entsteht, wie etwas gestaltet wird. Auf meinem Tableau entwickeln sich Dinge weiter, und das ist echt ein Spielgefühl, total progressiv, total positiv. Also wirklich ein ganz toller Titel.
Und im Sommer wird schon die erste Erweiterung auf Deutsch kommen. Die gibt's auf Englisch bereits. Die ist zur letzten Messe erschienen. Die lautet Der Ruf aus der Tiefe und ist jetzt momentan beim Pegasus Shop mit dem 31. Juli terminiert. Keine Ahnung, ob der gehalten werden kann. Aber mal so, sagen wir mal grob, im Sommer soll die kommen.
Wir haben ja schon
für mich ein Pflichtkauf.
Ja, wir haben schon einige Elemente der Erweiterung uns mal angeschaut, ne? Das, werden wir dann beide hinzufügen. Ja. Also für mich auch ein Titel. Ich habe es ja schon 1-2 Mal gesagt, es gibt so Titel, die rezensieren wir hier und dann verliere ich so ein bisschen die Lust drauf, oder dann locken schon wieder die nächsten Titel, die ja gespielt werden wollen und rezensiert werden wollen. Und das kostet ja auch alles Zeit, und dann ist ja an so einem Spieleabend immer die Entscheidung, was machen wir heute oder was nicht. Revive ist ein Titel, der wird es noch lange bei mir halten. Den finde ich wirklich richtig, richtig stark. Ja.
Vielleicht noch eine Kleinigkeit, fällt mir noch ein. Es gibt eine kleine Kampagne, die da drin ist. Kampagne ist vielleicht ein bisschen stark gesagt. Eigentlich handelt es sich nur um eine schrittweise Einführung neuer Elemente für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht die volle Ladung des Expertenspiels haben wollen. Da ist auch ein bisschen Geschichte dabei, die ist, fand ich jetzt zwar stimmig, aber irgendwie doch auch ziemlich uninteressant. Eigentlich werden nur ein paar neue Tableaus eingeführt, ein paar neue Mechaniken. Das ist nichts Wildes. Wer will und wer sich vertraut fühlt mit schwierigen Expertenspielen, der kann ohne Probleme das auch direkt alles aufmachen und mit reinnehmen als Elemente. Da hätte ich mir höchstens noch eine Übersicht gewünscht, vielleicht über diese Elemente der Erweiterung oder dieser Kampagne. Weil das findest du nicht im Regelheft wieder, sondern da musst du diese kleinen Kärtchen dir dann irgendwie bereithalten, falls du nochmal gucken musst, wie die jetzt genau funktionieren. Das ist so ein kleiner Schwachpunkt.
Das war Revive von Aporta Games auf im Deutschen bei Pegasus erschienen, ein sehr gehobenes Kenner- oder leichtes Expertenspiel. Ja, dann kommen wir schon zum sechsten Titel in unserer Rezensionsfolge. Und das ist ein Titel, über den ich auf meiner Website einen Blogartikel auch schon verfasst habe, auf broadcast-brettspielpodcast.de. Und zwar ein Spiel, das bei Strohmann Games jetzt auf Deutsch herausgekommen ist. Wir haben im Zuge unserer Messefolgen schon mal darüber gesprochen, dass wir das Spiel auf der Messe kennengelernt haben und da gespielt haben, weil es uns der Autor persönlich erklärt hat, nämlich Thomas Tarragon. Und er hat es uns an seinem Stand erklärt, dann haben wir es dort gespielt. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir es dann auf der Messe auf Englisch mitgenommen haben, dann den ganzen Abend, fast den ganzen Abend in unserem Apartment in einer größeren Runde gespielt haben, gezockt haben. Und jetzt ist es auf Deutsch bei Strohmann Games erschienen, nämlich Ritual. Und bei Ritual sind wir Schamanen und Schamaninnen, haben vor uns eine kleine Auslage von Diamanten, von farbigen Diamanten in verschiedenen Farben, 5 verschiedene Farben, und haben vor uns kleine Aufgabenkarten, die sogenannten Inspirationen. Und diese Inspirationen bestehen darin, dass wir immer eine bestimmte Anzahl Diamanten vor uns gesammelt haben. Und wenn wir das getan haben, dann dürfen wir sagen, wir haben unsere Inspiration erfüllt, unseren Auftrag erfüllt, decken das Kärtchen um und können dann uns eine Karte aus der Mitte anschauen, wenn wir die erste, zweite oder dritte Person sind, um unser Ritual zu vollenden. Also in der ersten Runde gibt es eine Schlussaufgabe, die darf sich die Person anschauen, die als erstes ihre Inspiration erfüllt hat. In der zweiten Runde gibt es 2 große Aufgaben für den Schluss. Das dürfen sich dann die ersten beiden, der erste die erste, der zweite die zweite Karte angucken. Und in der dritten Runde müssen wir derer 3 erfüllen. Dann dürfen die ersten 3 Spielenden in der Reihenfolge sich eine solche Karte anschauen. Und dann kennt aber immer nur genau eine Person eben diese Karte. Und bei Ritual haben wir die wunderbare Einschränkung, dass wir nicht miteinander reden dürfen während des Spiels und nur über über Aktionen miteinander kommunizieren dürfen. Wir starten alle mit 4 unterschiedlich farbigen zufälligen Diamanten, Edelsteinen. Und ich habe entweder die Möglichkeit, irgendjemandem in der Runde einen Stein zu geben, sofern ich 3 oder mehr Steine habe. Also wenn ich nur 2 Steine vor mir liegen habe, dann darf ich das schon nicht mehr. Aber ich darf irgendwem einen Stein einer Farbe geben. Ich darf mir auch einen Stein nehmen, allerdings nur von der Person links von mir, sofern dort 3 oder mehr Steine liegen. Also weniger als 2 darf man zu keinem Zeitpunkt haben. Vor uns liegt so eine kleine Karte, die sogenannte mystische Ebene, ein Altar, auf den kann ich einen eigenen Stein platzieren und auch wieder herunternehmen, das sind jeweils Aktionen, oder ich kann einen Stein auf der mystischen Ebene einer anderen Person tauschen gegen einen Stein einer anderen Farbe aus dem Vorrat. Das heißt, die Gesamtzahl der Steine bleibt dann an der Stelle gleich, aber die Farben ändern sich. Oder ich kann eben als 6. Aktion meine Inspiration vollziehen. Also Stein nehmen, vom linken Nachbarn jemandem einen Stein geben, auf die Ebene drauf, von der Ebene runter, einen Stein bei jemand anderem tauschen oder Ritual erfüllen oder Inspiration erfüllen. Und dann bekommen wir die große Schlussaufgabe gestellt. Wir haben dazu einen Timer mit einer App und diese App hat so einen schönen Trommelrhythmus, so einen schönen Rhythmus, der uns antreibt und der uns auch so ein schamanisches Gefühl so ein bisschen vermittelt. Und dann haben wir eben als Schlussaufgabe verschiedene Kombinationen von Edelsteinen, von Diamanten, die dann im Spiel an bestimmten Positionen sein müssen. Und die werden dann von Mal zu Mal schwerer. Es gibt insgesamt 10 verschiedene Tableaus, die wir im Spiel haben. Und auf jedem dieser Tableaus werden nach und nach die Aufgaben auch immer schwieriger und die werden in so einem Begleitheftchen dann nochmal erklärt. Das war jetzt erstmal das, was man bei Ritual macht. Und ich habe in meiner Rezension auf meiner Website geschrieben, dieses Spiel macht glücklich. Und genauso erlebe ich das auch. Warum ich das so erlebe, kann ich gleich ausführen. Aber vielleicht magst du erstmal sagen, macht dich Ritual glücklich oder eher nicht?
Es macht mich auf jeden Fall glücklich. Das ist ja so ein bisschen das Spiel, was die letzte Messe für uns ein klein bisschen ja symbolisiert hat, würde ich fast sagen. Da wir dort ja eben diesen Kontakt hatten mit dem Autor und dann eben es auch an dem Abend schon dann wirklich auch ja ausgiebig schon mal testen konnten, zumindest im ersten Level. Ich mag es wahnsinnig gerne. Ich finde dieses Dazulernen in der Gruppe, diese neue Art der Verständigung, dieses Zusammenwachsen wirklich faszinierend, wie das funktioniert, wenn es denn in der Gruppe funktioniert. Und das ist so eine kleine Einschränkung, denn ich habe leider auch in Gruppen erlebt, dass es nicht funktioniert und dann ist es gnadenlos durchgefallen. dieser Echtzeitmechanismus ist nun mal ein gewisser Stressfaktor, den nicht jedem liegt und den auch nicht jeder mag. Dazu kommt das Problem, wenn Leute in eine vielleicht schon funktionierende Gruppe mit hineinkommen und man sagt, hier komm, das Neue von Strohmann Games, ich zeig's dir mal, wie das funktioniert. Und dann erklärt man das so ein bisschen. Der oder die neue Spielerin ist immer das schwächste Glied in dieser Kette und macht auch die meisten Fehler. Und das ist schwierig, weil natürlich dann das Gruppengefüge nicht mehr so gut funktioniert und zum anderen sich diese Person dann auch gerne mal so ein bisschen doof einfach vorkommt, obwohl es dafür keinen Grund gäbe. Aber wenn du am Ende der Hauptschuldige bist, dass das kooperative Spielen nicht gewonnen wird, dann kommst du dir einfach doof vor. Und das ist eine Erfahrung, die ich leider, leider auch gemacht habe. Wenn du aber eine Gruppe hast, die ja so ein bisschen fest zusammenbleibt und das auch immer weiter erforschen will, diese einzelnen Level, dann ist das ein Riesenhit. Dann funktioniert das unheimlich toll und für so eine Gruppe, also für festbleibende Gruppen, die das erforschen wollen, kann ich das auch nur ja wirklich uneingeschränkt empfehlen, muss ich sagen.
Ich habe diese Erfahrung so nicht gemacht. Es soll jetzt nicht angriffig klingen, aber in manchen Runden ist es ja so, wir dürfen ja nicht sprechen und wir dürfen eigentlich auch keine kommunikativen Gesten vornehmen. So, ne? Und trotzdem entfleucht dir, lieber Stefan, ja manchmal einen Seufzer oder
Nein.
Schütteln oder die Mundwinkel gehen nach unten oder an. Wenn man dir mal gerade das Steinchen wegnimmt, was du gerne noch gehabt hättest. Also und dann.
Ich habe mich gebessert, muss ich dazu sagen. Also ich nehme die Kritik gerne an und du hast vollkommen recht. Das ist so bei mir.
Ist dir denn unterwegs passiert, dass vielleicht Leute nicht mehr so negativ darauf reagieren?
Vielleicht.
Liegt es vielleicht gar nicht nur am Spiel, sondern auch am Umgang der Spielenden miteinander?
Ich bin schuld.
Nee, das sagen wir es, wie es ist. Aber ich bin eben ein sehr netter Spieler im Gegensatz zu dir. Und nein, also jetzt aber Butter bei die Fische. Natürlich ist es, und das ist eben aber etwas, was ich an diesem Spiel sehr gerne mag. Das Spiel erfordert, dass wir als Gruppe unseren Weg miteinander finden müssen. Und dass wir als Gruppe herausfinden müssen, wie können wir einander unterstützen. Ich will fast sagen, bedingungslos unterstützen, denn es können nicht alle gleichzeitig an ihren Aufgaben arbeiten. Es gibt Momente, wo ich sage, okay, meine Aufgabe, ich könnte sie schaffen, aber jemand anderes gibt gerade so Vollgas und braucht die Steinchen. Ich supporte diese Person jetzt und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht danach ein paar Steinchen bekomme. Und wenn jemand neu in der Runde dabei ist, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren, wenn wir dieser Person auch den Raum geben, Fehler zu machen. Denn die Lernkurve bei diesem Spiel ist unglaublich groß. Und wenn du das 2, 3, 4 Mal gespielt hast, und ich habe jetzt über 40 Partien Ritual hinter mir, über 40, dann weißt du natürlich, worauf du zu achten hast. Aber das Finden einer gemeinsamen Metakommunikation in diesem Spiel ist für mich der zentrale Aspekt des Spiels. Das heißt, am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu erleben, welche Züge brauchen wir, mit welchen Aktionen kommunizieren wir was, was hat welche Bedeutung, wie hängen die Dinge miteinander zusammen. Das ist ein ganz zentrales Element dieses Spiels. Und wenn man das neuen Leuten zugesteht, dass sie eben diese Lernkurve erst machen dürfen, ich habe noch keinen erlebt, der das in der ersten oder zweiten Partie perfekt hat umsetzen können. Aber wenn man das ein paar Mal spielt und auch nach der Partie reflektiert, was ist denn passiert, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was wollte ich dir denn mit dieser Aktion mitteilen oder so, dann fängt man eben nach und nach an, sich ineinander hineinzudenken und dann entsteht, wenn man das getan hat, irgendwann so etwas wie Flow. Und das finde ich eben genau das Schöne. Jetzt ist es ein Spiel, das heißt Ritual, und es gibt Leute, die sagen, das ist total unthematisch. Das finde ich überhaupt nicht, weil es geht darum, gemeinschaftlich ja ein Ritual zu vollziehen, man könnte auch sagen, als Gruppe erfolgreich zu sein. So, und ich finde, gerade wenn du es in der Gruppe spielst, wo einige das schon gut beherrschen und jemand Neues dazukommt, dann ist das halt wie so ein Ritual, in diese Gruppe aufgenommen zu werden, wenn du das geschafft hast. Und dann gehörst du dazu, dann bist du ein Teil dieser Gemeinschaft, die jetzt weiß, wie man dieses Spiel spielt und die weiß, wie man diese Aufgabe lösen kann. Und diese Metasprache, diese Kommunikation, diese Absicht zu erkennen, das ist für mich ein ganz wesentliches Element in dem Spiel. Und es vermittelt uns ein Gefühl, dass wir für diese Gruppe Verantwortung übernehmen können, das eigene Ego mal ein bisschen zurückstellen können. Und das finde ich in einem Spiel ein sehr wohltuendes und ein sehr schönes Erlebnis, was, glaube ich, die Gesellschaft und auch die Spielenden insgesamt ganz gut gebrauchen können. Also diesen Fokus dazu haben und zu behalten, das finde ich schon eine schöne Aufgabe und sehr belohnend. Nach zwei Partien bist du dann auch platt an so einem Abend oder vielleicht nach drei. Ist kognitiv schon anspruchsvoll. Du kannst es dir schwerer machen, du kannst die App einstellen, du kannst den Schwierigkeitsgrad erhöhen, dadurch hast du weniger Zeit. Und für mich ist Ritual ein wahnsinnig gutes Gesamtpaket, ist vielleicht sogar mein persönliches Spiel des Jahres. Also das, ich finde das wirklich einen herausragend guten Titel auf ganz, ganz vielen Ebenen.
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich war dann auch in den meisten Runden dann auch wirklich sehr, sehr angetan und sehr begeistert, weil ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich muss das eigentlich gar nicht großartig ergänzen. Ich kann mich dem anschließen. Was ich vielleicht ergänzen kann, ist so ein klein bisschen mal auf die Spielerzahl einzugehen. Es ist von 2 bis 6 Spielern. Zu zweit habe ich es nicht getestet, weil für mich, ja, da hat sich der Reiz nicht so wirklich erschlossen. Weil ich denke, dass es erst wirklich in Gruppen ab 3 Leuten auch ja dafür ursprünglich konzipiert wurde. Vielleicht tue ich dem Ganzen Unrecht, aber also da habe ich keine Erfahrung gesammelt. Spielerzahlen ab 3 wiederum schon. Zu dritt ist es halt insofern ein bisschen leichter, weil jeder weiß, dass er eben seine Aufgabenkarte erfüllen muss. Sonst kommt man nicht bis zum Ritual selber. Dafür hat man natürlich auch ein bisschen weniger Zeit. Also das ist schon ganz gut ausgeglichen worden. Zu 5 und zu 6 wiederum, ja, also da darfst du halt nicht so einen Platzhirsch im Team haben, ganz einfach. Ja, weil da muss sich das Team wirklich gut eingrooven, wer seine Aufgabe jetzt erfüllt. Aber auch das funktioniert in Gruppen, die es schon häufiger gespielt haben, dann auch wirklich relativ flüssig und kann ich also auch sowohl für 3 als auch 4, 5, 6 Leute durchaus empfehlen. Zum Material will ich noch was sagen. Ich habe nämlich noch die Originalversion eben von dem guten Thomas Tarragon. Das ist im T-Tower Games, glaube ich, hieß der Verlag, erschienen. Ich glaube, es ist ein kleiner Verlag in Eigenregie. Und Strohmann hat da jetzt wirklich nochmal ordentlich zugelegt. Zum einen, die Anleitung musste bearbeitet werden. Die war wirklich nicht gut, wenn auch irgendwie alles ziemlich gut verständlich war mit ein bisschen Durcharbeiten. Aber du hast viele Sachen nicht wiedergefunden. Das ist besser geworden. Was auch besser geworden ist, das sind ja diese Kristalle. Also da bin ich ja total neidisch, ja. In dem Original waren noch diese kleinen Standardkristalle, wie man sie aus vielen anderen, wie jetzt Funkelschatz oder so kennt. Ja, und das sind jetzt richtige Brocken, oder? Bei Strohmann Games. Also die liegen toll in der Hand. Es macht richtig Spaß, mit denen da rumzuspielen. Also finde ich richtig, richtig cool. Dazu hast du noch so kleine Holzsteinchen jetzt für die Aufgabenkarten selber. Das waren vorher nur so Pappmarker. Das ist wirklich, da hat Strohmann wirklich nochmal einen zugelegt. Muss man wirklich sagen, also.
Ja, ist ein schönes Produktdesign. Du hast ja immer, nachdem du deine Aktion vollzogen hast, musst du einen Obelisken weitergeben an den linken Spieler oder die linke Spielerin zu deiner Seite. Und der gefällt mir im Originalspiel besser, weil das ist ein kleiner 5- oder 6-eckiger Obelisk. Wahrscheinlich aus so einem 3D-Drucker rausgelassen oder so.
Ja, so sieht's aus.
Ne? Mhm. Und der ist aber klein und der ist kompakt und stabil. Und jetzt haben wir so einen relativ großen Pöppel, den wir hingeben und der fällt immer um. Also den kannst du eigentlich fast nicht hinstellen, der fällt eigentlich immer wieder um. Das ist aber ein zu vernachlässigendes Detail. Also wir haben das Spiel ja auf der Messe schon gespielt und hatten da ja die lustige Situation, das kann man in unserer Messefolge mal nachhören, da haben wir die Situation beschrieben, als wir dann bei dem Autoren saßen, der Marcel uns angesprochen hat vorher und sagte, geht mal darüber, schaut euch das an, das erscheint nächstes Jahr bei mir, das ist echt, echter Kracher. Dann sind wir da hingegangen, haben das gespielt, waren voll begeistert, hatten noch 2 merkwürdige Leute bei uns am Tisch, die die Anleitung nicht verstanden, also die Spielerklärung nicht verstanden haben, die kein Englisch konnten und die irgendwas gemacht haben. So, das war sehr schön. Und der Autor sagte dann zu uns, as a group, you can make mistakes, but make them fast. Also du kannst als Gruppe Fehler machen, aber mach sie schnell. Und das ist eben genau das, was das Spiel auch von dir will. Schnelle Entscheidungen treffen, nicht so Analyse, Paralyse, sondern klar Überblick verschaffen und dann lieber mal eine Aktion machen, die vielleicht nichts einbringt oder wo du mal eine Verlegenheitsaktion machst zwischendurch, um einfach den Flow aufrechtzuerhalten, das Spielgefühl aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich wirklich, also echt einer der Highlight-Titel. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn dieses Spiel auf einer der Auswahllisten bei der Spiel des Jahres-Jury berücksichtigt wird. Was würdest du sagen? Ist es eher ein Spiel oder eher ein Kennerspiel? Ich bin ein bisschen unentschlossen und ich habe für beide Seiten gute Argumente, glaube ich.
Da habe ich mir in der Tat noch gar keine wirklich Gedanken zugemacht. Es ist, boah. Naja, die Grundregeln sind erstmal nicht schwierig, die Anleitung ist auch nicht lang. Das wächst so im Laufe der einzelnen Level nochmal zu einer gewissen Komplexität an. Boah, das möchte ich der Jury überlassen, in deren Haut möchte ich nicht stecken. Also finde ich ganz, ganz schwierig zu entscheiden. Es ist genau auf der Schwelle.
Ich werde das bei unserer Orakelfolge mal verargumentieren, denn ich sag mal, das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch in einigen Folgen oder Listen bei mir auftauchen, möglicherweise auch in der Orakelliste. Also für mich Ritual von Strohmann Games ein absolutes Highlight. Ich finde es wirklich sensationell. Ganz, ganz tolles Ding. Und wenn ihr kooperative Spiele mögt, als Gruppe schweigend in Echtzeit gemeinsam einen Flow erleben, den aber auch erstmal erlernen über die Aufgaben, dann ist das wirklich das Produkt, was ihr braucht. Ein Spiel von Tomasz Tarragon bei Strohmann Games erschienen, Ritual.
Und die Illustration von Sonja Kolmanowskaja.
So ist es nämlich. Und damit setzen wir einen Schlusspunkt, beenden diese Folge rituell wie immer. Wir haben 6 Spiele heute besprochen, nämlich einmal Farshore, was bei Pegasus erschienen ist. Wir haben dann über Sky Team von Cosmos gesprochen. Wir haben uns Odin angeschaut von Helvetic. Wir sprachen über Chocolates, das ist bei Piatnik erschienen, über Revive von Aporta bzw. Pegasus und zum Schluss von Ritual bei Strohmann Games. Und wenn dir, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, diese Folge gut gefallen hat, dann hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung, gerne einen netten Kommentar. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Du kannst uns auch anschreiben. Den Stefan erreichen wir unter Dr. Doppeldotter bei Instagram, bei Twitter, bei X, bei Blue Sky. Mich erreichst du unter Broadcast Brettspiel Podcast oder Broadcast-Spiel dann bei Twitter. Bei Instagram bin ich vertreten, auch mit Broadcast-Brettspiel-Podcast. Also, du wirst uns finden. Es gibt die Website broadcast-brettspielpodcast.de. Also, kommst du nicht dran vorbei. Da erscheint jetzt auch wieder demnächst eine neue schriftliche Rezension. Die habe ich schon angefangen zu formulieren. Und nach diesen 6 Spielen dürfen wir dich jetzt in einen, ja, so langsam kommt der Frühling, schönen Frühlingsabend entlassen. Und du kennst die wesentlichen Rituale dieses Podcasts. Sie enden immer gleich, nämlich mit einer Verabschiedung von mir und mit dem Schlusswort meines Gastes. Meine Verabschiedung ist traditionell, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat auch heute als fulminanter Schlusspunkt der Oberschamane Stefan Hanf.
Ja, ich kann gerne ein Schlusswort machen. Hauptsache, ich mache es schnell.